Geothermie ist auch das Versprechen, dass man Energie zu bezahlbaren Kosten dauerhaft auch in einer Art und Weise zur Verfügung hat, dass man damit auch mal ein bisschen luschig umgehen kann. Ich gebe Ihnen das Versprechen, wenn wir es vernünftig anwenden, wir werden auf Dauer heizen und kühlen. Wir werden stabile Preise haben und die Preise werden günstiger sein als mit jedweden fossilen Technologien. Der gesamte deutsche Wärmebedarf kann durch verschiedene Technologien der Geothermie gedeckt werden. Mit heutiger Technik.
Willkommen bei Erde und Umwelt, dem Podcast der Helmholtz Erdsystemforschung. Am GFZ Helmholtz Zentrum für Geoforschung, da gibt es die Sektion Geoenergie und diese Sektion leitet Ingo Sass. Hallo Herr Sass.
Hallo Herr Klein.
Ich lese auf Ihrer Webseite, der Hauptzweck unserer Arbeit in der Sektion Geoenergie ist die Erforschung und Erschließung von tiefen Reservoiren für die Energienutzung. Was sind tiefe Reservoire?
Ja, darauf gibt es ja keine kurze Antwort.
Ich habe Zeit.
Ja, die sind... Unter tiefen Reservoiren verstehen wir Gesteinsschichten, die mit Mitteln der Tiefbohrtechnik erreicht werden können, sagen wir mal so. Und dann gibt es natürlich fachlich etwas schärfere Definitionen. So gemeinhin sagen wir, beginnt das so jenseits von 400 Meter Tiefe und geht dann bis in Tiefen von 4, 5, auch 6 Kilometer. Es gibt auch Ideen und Konzepte, noch tiefer zu bohren, weil die Temperatur nach unten natürlich zunimmt. Aber Stand der Technik, kann man sagen, ist also 5 Kilometer plus minus einen halben Kilometer. Das ist so das, was man bohrtechnisch wirtschaftlich heute so erreichen kann.
Ist das auch die Tiefe, in die man bohren muss, um überhaupt irgendwas zu erreichen? Oder kriegen wir das auch ein bisschen günstiger? Weil ich vermute mal, so eine 5-Kilometer-Bohrung kann sich ja keiner leisten.
Fragt sich immer, was günstig ist, ja? Mit einer 5-Kilometer-Tiefenbohrung bei entsprechender Temperatur und Fündigkeit versorgen sie natürlich viel mehr Menschen als mit einer möglicherweise flacheren Bohrung und einer geringeren Fündigkeit.
Und je tiefer, desto wärmer wird's.
Ja. Also die Wirtschaftlichkeit ergibt sich natürlich aus den Vorhabenskosten für die Erschließung und dann aus den Betriebskosten. Und daraus ergibt sich dann zum Beispiel ein Wärmeabnahmepreis und daraus ergibt sich dann die eigentliche wirtschaftliche Beurteilung. Also es ist immer nicht richtig, nur über den Bohrpreis so ein Projekt zu bewerten. Aber Sie haben recht, Herr Klein. Der Bohrpreis ist einer der ganz wesentlichen Kostenfaktoren bei solchen Projekten, ja.
Ansonsten stelle ich mir das in meiner naiven Welt eigentlich recht trivial vor. Also Sie bohren ein tiefes Loch, da schütten Sie Kaltwasser rein, dann wird es da unten warm, dann pumpen Sie das wieder hoch, läuft über einen Wärmetauscher, geht in meine Heizung. Dass die Bohrung fürchterlich aufwendig ist, das kann ich mir noch sehr gut vorstellen. Wie sieht der Rest eines solchen Geothermiebauwerks aus? Ist das?
Also ich will vielleicht doch ein bisschen nochmal allgemein aufsuchen.
Ja, gerne.
Wir sprechen bei Geothermie eigentlich von einer Technologiefamilie. Das ist nicht wie bei Photovoltaik, wo man sagt, ich habe im Grunde eine Technologie, die funktioniert immer gleich oder ähnlich und die sorgt dann dafür, dass wir aus Sonnenlicht Strom erzeugen. Geothermie ist etwas vielschichtiger. Und wir unterscheiden fachlich eben eine oberflächennahe Geothermie, manchmal sogar von einer mitteltiefen und von einer tiefen Geothermie. Das hat was mit den Bohrtiefen zu tun und weil sich ab bestimmten Tiefen eben die bohrtechnischen Maßnahmen ändern und die Aufwendung, da hat man Bedarf für so eine Einteilung. Ein anderes Thema sind natürlich die Genehmigungsfragen. Also die oberflächennahe Geothermie ist natürlich eher mal im Konflikt mit auch oberflächennahen Ressourcen, wie zum Beispiel Trinkwasser oder Grundwässer. Und die tiefe Geothermie hat natürlich mit den oberflächennahen Ressourcen nicht so viel zu tun, weil die Nutzung und eigentliche Erschließung viel, viel tiefer geschieht. Also das hat sehr verschiedene Aspekte. Und das ist übrigens auch ein Grund, es gibt ja jetzt neuerdings die Hightech-Agenda des Forschungsministeriums. Mhm. Und Geothermie ist schon Hightech in vielen Aspekten. Aber das ist halt nicht so, wir können halt nicht so eine tolle Maschine beschreiben, die dann alle Fragen löst, sondern...
Also nicht so Atomkraftwerk,
kommt
Dampf raus, Turbine, Strom.
Das ja, genau.
Können
das
Sie nicht.
Okay. Wir müssen ja immer mit der Natur arbeiten, also mit den natürlichen Gegebenheiten im Untergrund. Die variieren in Deutschland übrigens sehr, sehr stark. Und wir müssen natürlich auch mit der Energiesituation arbeiten. Also sind die Abnehmer da? Gibt es gewerbliche Nutzung, industrielle Nutzung? Welche Temperaturniveaus werden gebraucht?
Ja, stimmt, Sie können ja nicht beliebig Wärme über beliebig Strecken transportieren dann auch. Das heißt, kann es sein, dass es den idealen Ort gibt, aber da ist leider niemand in der Nähe, der die Wärme gebrauchen könnte?
Ja, also wenn Sie Geothermie JWD machen, also ganz weit draußen, dann haben Sie das Problem, dass Sie natürlich, wenn Sie Wärme erzeugen oder auch Strom, dann haben Sie natürlich das Problem, dass Sie die Wärme transportieren müssen. Also Fernwärmeleitungen wären da das Thema. Das ist übrigens der zweite wesentliche Kostenfaktor bei Geothermieprojekten. Bei größeren ist natürlich der Fernwärmeanschluss und der Leitungsbau.
Ja.
Und wenn Sie die Lagerstätte, wenn ich mal so sagen darf, weit entfernt von der Nutzung haben, dann haben Sie enorme Investitionskosten in das Fernwärmenetz. Deshalb arbeiten wir auch an kostengünstigeren Fernwärmeleitungssystemen zurzeit.
Wie macht man Fernwärmeleitungssysteme kostengünstiger?
Es gibt natürlich verschiedene Ansätze. Ein entscheidender Schlüssel ist, das ist auch wie beim Bohren, Sie müssen es vor allen Dingen schnell tun. Weil mittlerweile gehen bei unseren Dingen die Kosten, wie lange Sie Gerät und Personal im Einsatz haben, enorm in den Preis ein. Mhm. Und das ist also ein Punkt. Und deshalb sucht man vor allem nach Bauverfahren oder Verlegeverfahren von Fernwärmeleitungen, die schnell sind. Man will nicht so viel des Bodens der Straße öffnen, um dann eine Leitung reinzulegen, wieder zu verfüllen und weiterzubauen. Und wir arbeiten sehr stark daran, dass man zum Beispiel bei einer Fernwärmeleitung, ich meine, das kennt jeder, ein klassisches Fernwärmerohr ist ein Verbundrohr. Das besteht also aus einem Medienrohr. Dann ist eine Dämmung drumherum, mhm, und dann haben Sie noch ein äußeres Schutzrohr, damit eben beim Verlegen, beim Einbau eben diese Dämmung nicht zerstört wird. Und dann haben Sie ja den Effekt nicht mehr. Und diese Rohre sind natürlich sehr aufwendig. Die sind kostenmäßig aufwendig. Die sind aufwendig zu verlegen, gerade in kleinen Durchmessern, wenn Sie kleine Durchmesser nur brauchen. Also da reden wir von unter 200 Millimetern oder 20 Zentimetern. Dann ist natürlich der Aufwand, alle 10, 12 Meter eine Rohrverbindung herzustellen und die dann das Transportrohr, also das Medienrohr, wie wir sagen, die Dämmung oder die Isolation, wie manche auch sagen, und dann das Schutzrohr, die muss man alle einzeln verbinden und dann kann man das erst in Rohrgraben absenken. Außerdem eignen sich solche Rohrsysteme auch nur sehr schwierig für grabenlose Bauverfahren, also wenn sie unter einem Fluss durch müssen oder unter einem Verkehrsknotenpunkt. Unsere Städte sind ja voll mit unter der Erde verlegter Infrastruktur und sie finden ja zum Teil nur sehr schwer noch Trassen für Fernwärme. Und deshalb versucht man diese Bereiche eben möglichst zu queren oder zu dükern, wie wir sagen. Diese grabenlosen Bauweisen, die man in der Stadt sehr häufig braucht und die man auch im Natur- und Landschaftsschutz sehr häufig braucht. Wir wollen ja nicht jetzt eine Fernwärmetrasse durch ein Naturschutzgebiet bauen unbedingt, wenn wir das vermeiden können. Also da neigt man dann dazu, wenn eben die wirtschaftlich-genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen entsprechend günstig sind, dann eben grabenlose Verfahren einzusetzen, um eben diese Schutzgebiete auch nicht zu berühren und nicht mehr als unbedingt erforderlich zu beeinträchtigen. Und bei Fernwärme ist entscheidend, wie viel Grad Celsius verliert das Medium, das man transportiert, auf einen Kilometer Länge oder so.
Wie viel ist das typischerweise? Gibt's da
so ja, das ist so ein Grad Celsius bei Hochleistungs. Kommt darauf an, welche Temperatur Sie natürlich fahren. Bei 300 Grad Vorlauftemperatur in der Industrie haben Sie natürlich höhere Wärmeverluste als bei 80 Grad in einer Wärmeversorgung in Potsdam.
Ja. Sie bekommen 300 Grad aus dem Erdreich raus?
Nein, das ist nur der Transport der Wärme. Ja, da sind wir ganz woanders. Wir sind jetzt ganz flach unterwegs. Wir sind wirklich nur bei der Fernwärme.
Wir gehen jetzt nur davon aus, irgendwie kommt Wärme in das Rohr. Ja.
Wie verteilen wir die Wärme an die Nutzer, Nutzerinnen? Auf jeden Fall ist es der Fernwärmeleitung mal egal, was die Quelle ist. Das ist eben die Chance der Fernwärme. Da hat man zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Potsdam, weil wir hier gerade in Potsdam sind. Potsdam gibt es ein ältliches Gasheizkraftwerk, das auch dann demnächst außer Betrieb genommen werden muss. Und das produziert im Moment natürlich noch die Wärme für das Netz. Und das soll sukzessive durch verschiedene geothermische Anlagen abgelöst werden.
Verschiedene?
Ja, verschiedene, an verschiedenen Orten und auch mit etwas unterschiedlichem technischer Gestaltung, sage ich mal, und unterschiedlicher Erschließungstiefe. Da gibt es einige Spielarten. Und Sie fahren ja mit dem Auto auch nicht nur geradeaus. Da gibt es ja auch Kurven und Autobahnkreuze und Parklücken.
Aber die sind da willkürlich.
Wie, ich bin da willkürlich.
Nee, die Kurven und die Parkplätze und so, das ist ja Willkür, dass die da sind, wo sie sind. Wenn Sie jetzt nach Möglichkeiten der Geothermie suchen, weil Sie sagten, dieses eine Kraftwerk soll durch verschiedene geothermische Maßnahmen ersetzt werden. Da bin ich wieder bei meiner naiven Vorstellung der Welt. Warum bohren Sie nicht einfach ein großes Loch unter dem Kraftwerk, schmeißen den Brenner raus und bauen da ein, was auch immer die Wärme aus dem Boden holt?
Also 1% der Erdmasse, der ganzen Erdkugel, ist überhaupt nur kälter als 100 Grad. Das heißt, wir haben dort eine im menschlichen Maßstab unerschöpfliche Ressource.
Sie sehen mich große Augen machen.
Und deshalb, aber im Podcast sieht das ja niemand.
Also darum sage ich's.
Ich bemühe mich jetzt, keine großen Augen zu machen. Und im menschlichen Maßstab ist das natürlich eine unerschöpfliche Ressource. Deshalb betrachten wir Geothermie als erneuerbare Energie. So. Ja. Und Geothermienutzung ist natürlich möglich. Also Sie haben vielleicht schon mal was vom absoluten Nullpunkt gehört. Also 0 Kelvin.
Minus 273 Grad.
70,15 Grad Celsius, ja genau. Sie können ein Materie nicht weiter abkühlen als das. Sie wissen vielleicht von der Sonne oder so, Sie können Millionen von Grad plus erzeugen, aber eben nur, also Grad Celsius jetzt, um präzise zu sein, aber nur 273,15 Grad minus. Mhm. So, darunter können wir einer Materie keine Wärme mehr entziehen. So, und so funktioniert im Prinzip auch die oberflächennahe Geothermie. Wir haben ja in geringen Tiefen, wenn wir jetzt, also für uns ist eine 100 Meter tiefe Bohrung keine Tiefbohrung, möchte ich auch nochmal deutlich sagen.
Das machen Sie so morgens zum Frühstück?
Na, das nicht ganz, aber so eine Bohrung dauert tatsächlich nur wenige Stunden normalerweise. Okay. Sie haben meistens etwas mehr Arbeit mit dem Drumherum, also bis Sie dann das Bohrgerät aufgestellt haben und die Baustelle eingerichtet haben und die Spülungsentsorgung, das dauert dann viel. Wenn Sie nur eine Bohrung machen, ist der Spuk in der Regel, was das Bohren betrifft, also sicher an einem Tag vorbei. Mhm. Ja. Meistens machen Sie so 2-3 Bohrungen an einem Tag mit einem Bohrgerät. Ja, in derselben Baustelle.
Okay.
Ja, das Umsetzen und so, das braucht dann manchmal ein bisschen Zeit. Und da haben wir ja Temperaturen jetzt in Berlin-Potsdam vielleicht so von 8 bis 12 Grad an der Erdoberfläche. Und dann mit 100 Meter Tiefenzunahme nimmt das ungefähr um 3 Grad zu. Also von 11 bis 15, 16 Grad haben wir da ursprünglich. So, diese Wärme wird dann entzogen, also in einer Erdwärmesonde. Geothermie in seiner einfachsten Form ist normalerweise ein Rohr, ein geschlossenes Rohr drin mit einem Einlass und einem Auslass. Sie schicken also kaltes Wasser in dieses Rohr hinunter und das wird unten durch ein sogenanntes U-Rohr, macht es die Kurve am Bohrungsfuß und steigt wieder zur Oberfläche auf und kommt eben durch die Temperatur etwas erwärmt wieder heraus. Und dann,
wie lange muss das Wasser da unten bleiben? Reicht es einfach, es durchfließen zu lassen oder ist das irgendwie auch zeitkritisch?
Nein, es muss ständig im Fluss sein. Mhm. Das sollte sogar so im Fluss sein, dass es turbulent fließt. Also das ist dieses Beispiel, wie entleert man eine Flasche,
indem man sie so dreht.
Ja. Also wenn Sie die so ein bisschen drehen aus dem Handgelenk, dann laminarisieren Sie den Fluss, dann kriegen Sie eigentlich mehr Flüssigkeit durch. Hier in der Erdwärmesonde ist es typischerweise ein turbulenter Fluss. Mhm. Das heißt, da geht weniger durch, als wenn es laminar wäre. Und das definiert man eben über die Rohrquerschnitte und die Pumpenumweltenergie, die man da hineinsetzt. Und diesen turbulenten Fluss brauchen wir, damit die Wärme eben vom Gebirge, wie wir sagen, oder vom Baugrund oder vom Untergrund übergeht auf das Fluid. Und dann vom Fluid raus transportiert wird.
Weil die Oberfläche größer wird?
Ja, weil sie mehr Kontakt haben, der Fluidmoleküle mit der Wand.
Sie haben
ein Rohr und die nimmt natürlich dann besser die Energie auf, weil die brauchen ja immer wir unterscheiden ja Wärmetransport, unterscheiden wir konduktiv und konvektiv. Wir kommen so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich schreibe dann alles, alle Erklärungen kommen hinterher in die Shownotes.
Also konvektiv wäre Föhnen. Ja, warum kann man mit Luft, Luft hat ja eine schlechte Wärmeleitfähigkeit, warum kann man sich damit die Haare trocknen? Ist ja nicht naheliegend eigentlich, ne? Das geht nur, weil sie unheimlich viel Luft in kurzer Zeit mit ihren nassen Haaren miteinander in Kontakt bringen. Und dadurch wird relativ viel Wasser verdampft, kann dadurch verdampfen und damit trocknen sie ihre Haare. Oder das Gleiche ist Sauna. Ja, konvektiv, konduktiv. Sie kennen das alle, also die Saunagänger unter den Zuhörern kennen das. Sie gehen in eine öffentliche Sauna und dann gibt es Tauchbecken manchmal, was ja eine gute Sauna auszeichnet. Und in der im Tauchbecken gibt es zwei prinzipielle Philosophien. Ich sage immer, das eine ist so die konduktive Methode und die Walross-Methode. Ja? Die Walross-Methode ist die konvektive. Ja? Das heißt, da sind ja meistens Männer, muss man ja auch sagen. Die gehen da in dieses Tauchbecken und pusten und bewegen sich. Die kühlen natürlich unheimlich schnell aus, weil sie enorm viel kaltes Wasser in kurzer Zeit an den heißen Körper bringen.
Ja.
Das heißt, sie halten das gar nicht lange aus. Und weil es so kalt ist, dass es nicht ohne weiteres, sie können sich auch nicht so bewegen, dass sie warm werden, also müssen sie schnell wieder raus. Für diejenigen, die das immer so machen, die sollten mal probieren, aus der Sauna hoch erhitzt hinauszugehen und dann langsam in das Becken. Bedingt natürlich, dass kein Walross Topf ist, ja, zu der gleichen Zeit. Und sich dann langsam ins Wasser begeben. Dann merken sie, dass sie einen etwas dämmenden, isolierenden Wasserfilm auf der Haut haben und sie kühlen wesentlich angenehmer, wesentlich gesünder aus und können das viel besser timen. Das wäre konduktiv. Auch Wasser hat eigentlich eine relativ geringe Wärmeleitfähigkeit, aber eine hohe Wärmekapazität. Das heißt, die Wassermasse, wenn sie die schnell bewegen, kann viel Energie transportieren. Wenn sie sie nicht bewegen, ist das eher so mäßig. Und deshalb bewegen wir in der Erdwärmesonde viel Wasser möglichst turbulent oder eben, wir sagen, Wärmeträgermedium, weil es muss nicht unbedingt Wasser sein.
Also, gibt es bessere?
Es gibt andere Anforderungen. Also Wasser ist für eine oberflächennahe Geothermie schon thermodynamisch eins der besten Fluide, die wir haben. Aber es ist in der Anfangszeit der Geothermie, deshalb wird das auch Sohle genannt, was chemisch eigentlich falsch ist. Gab es Calciumchloridlösungen oder ähnliches, also Salzlösungen, weil die eine bessere Wärmekapazität haben.
Aber korrodiert und, dann nicht
und
so weiter.
Ja, da haben sie Korrosionsprobleme und das ist natürlich auch im Schadensfalle auch nicht lustig, wenn sie dann eine Calciumchloridlösung im Untergrund hätten. Also das ist auch, wird auch nicht mehr gebaut und nicht mehr benutzt. Also man benutzt meistens Wasser. In vielen Fällen setzt man dem Wasser noch Monoethylenglycol zu, also Kühlerfrostschutz in geringen Prozenten, um eine Frostsicherheit zu erzeugen, falls die Erdwärmesonde auch kälteren Betrieb betrieben werden soll. Für ein paar Grad Frostschutz, damit die Wärmepumpe keinen Schaden nimmt. Also da gibt es unterschiedliche Systeme, aber grundsätzlich ist es physikalisch, thermodynamisch am günstigsten, Wasser zu nehmen. Also auch unter wirtschaftlichen Kriterien. Wasser kostet natürlich nicht viel. Wasser ist genehmigungsrechtlich kein Problem. Ja? Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, Geothermie geht eigentlich überall. Weil mit einer Erdwärmesonde, die ja dicht ist, die ja ein dichtes System nach außen darstellt, die dann mit Wasser betrieben wird, von der geht eigentlich, wenn sie die richtig bauen, keine Gefährdung für den Untergrund aus oder für die Ökologie.
Wenn Sie sagen, Geothermie geht überall, ich erinnere mich daran, dass ich vor Jahren mal für das Haus meiner Eltern geguckt habe, ob sowas möglich wäre. Und da gab es dann so Karten irgendwie von der Gemeinde. Und da stand dann drin, nee, das bringt hier nichts.
Ja, bringen ist ja eine Frage, bringen entsteht ja im Auge des Betrachters.
Was ja, gut, bringt stimmt.
Was? Außerdem muss man sagen, wenn das ein paar Jahre her ist bei Ihnen, es hat sich mittlerweile auf der Wärmepumpentechnik so viel getan, die sind dermaßen stärker leistungsfähig und effizienter, dass sich wahrscheinlich so eine Bewertung, die Sie vor 10 Jahren gemacht haben, heute nochmal anders darstellen würde. Ja, wo war denn das? In welchem Bundesland?
Nordrhein-Westfalen, Kölner Bucht.
Ja, Nordrhein-Westfalen.
Auf dem Hügel.
Ja, der geologische Dienst von Nordrhein-Westfalen stellt online verfügbare, für jedermann verfügbare Karten, grundstücksscharfe Karten zur Verfügung, auf denen man das geothermische Potenzial am Standort ablesen kann.
Ah, ja.
Dann braucht man möglicherweise Fachleute, die einem das dann übersetzen und in eine Anlage sozusagen anwenden. Aber grundsätzlich sind diese, in fast allen Bundesländern, sind diese geothermischen Grunddaten der oberflächennahen Geothermie, die sind mit kleinster Barriere eigentlich für jede Person verfügbar online. Dann gibt es da so Profi-Freischaltungen mit mehr detaillierterer Information. Aber das ist ja so gemeinhin nicht der Fall. Und da kann eigentlich jede interessierte Person kann eigentlich in Bezug auf das interessierende Grundstück, wenn sie die Flurstücknummer haben oder eben die Lage genau kennen, können sie anhand von Karten reinklicken und sagen, hier ist Geothermie möglich.
Mhm.
Also möglich heißt erlaubt. Ja? Oder ohne Einschränkungen zu erlauben, so muss man vielleicht sagen. Und dann können Sie bei den meisten Bundesländern auch konkrete Daten der Wärmeleitfähigkeit und der Grundwasserverhältnisse dort abrufen, um dann mit fachlichem Hintergrund kann man dann so die erste, eine Anlage grob einschätzen. Und dann könnte man mal über ein paar Euro nachdenken, die das dann eventuell kosten würde.
Warum?
Einschränkungen? Sie wollen ja nach den Einschränkungen jetzt fragen, oder?
Ich weiß nicht, ich wollte jetzt fragen, warum sollte Geothermie irgendwo nicht erlaubt sein, wenn wir doch nur Wasser ins Erdreich bringen?
Ja gut, es gibt schon Punkte. Also eine 100 Meter tiefe Bohrung ist ein 100 Meter tiefes Loch,
ja,
das zwar in Bezug auf die gesamte Landesfläche nur Nadelstich ist, aber es ist ein Loch, das im Bauzustand, also während Sie das Loch bohren und während Sie dann die Schläuche reinstellen und dann der Hohlraum, der zwischen den Schläuchen und der Bohrung entsteht, der wird mit einer dichtenden Masse verfüllt, dann von unten nach oben, nennt man Kontraktorverfahren.
Mhm.
Und dieser Bauzustand stellt grundsätzlich mal eine theoretische Chance dar. Jetzt, da gibt es so Szenarien, wenn jetzt jemand oben was reinkippt, dann kommt ja ein Schadstoff in größere Tiefe. Also da muss man drauf schauen. Das ist eine Sache, da wollen die Behörden, die unteren Wasserbehörden, das ist in der Regel auf Kreis- und auf Stadtebene dann, die wollen wissen, wie viele Anlagen werden wo gebaut, um eben auch die Gesamtbelastung des Untergrundes mit Bohrungen einfach zu kartieren und festhalten zu können. Und dann gibt es natürlich Altlasten, Altstandorte mit unklaren Voraussetzungen.
Ach so, dass ich da im Zweifelsfall irgendwas anbohre, von dem niemand weiß, dass in 50 Metern Tiefe irgendwelche Schadstoffe sind?
Wenn Sie Altlastenkataster nehmen und Altlastenstandorte, da ist ja eine Kontamination bekannt.
Mhm.
Und auch dann auch meistens auch die Art der Kontamination und manchmal sogar im Detail die räumliche Verteilung und Tiefe. Manchmal auch eher allgemein. Wenn Sie da natürlich hineinbohren, dann kriegen Sie natürlich möglicherweise Schadstoffe mit nach oben durch die Bohrspülung. Dann müssen Sie die entsprechend entsorgen und handhaben. Oder Sie können auch, grundsätzlich gilt natürlich auch die Möglichkeit, dass man die Schadstoffe in größere Tiefe bringt. Weil die meisten Umweltschadstoffe sind ja nicht in 100 Meter Tiefe zu finden, sondern flacher. Und dass da von behördlicher Seite drauf geschaut wird, dass da kein Unsinn passiert und dass da keine Laienbohrtechnik eingesetzt wird, das ist schon wichtig. Also da stehen wir auch voll dahinter, dass das auch überwacht wird. Also und diese Informationen werden eben auf so Landeskarten auf föderaler Ebene dargestellt. Eine andere Möglichkeit sind Wasserschutzgebiete. Also wir haben ja in Deutschland, es gibt einen Trinkwasserschutz aus Grundwasser. Deutschland ist ein Land, eins der wenigen Länder der Welt, die einen überwiegenden Teil der Trinkwasserversorgung aus Grundwasser bereitstellt. Wir nutzen die natürlichen Filtereigenschaften des Untergrundes da und niemand arbeitet daran, das zu verändern, weil das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor auch in einer zukünftigen Klimaresilienz. Ja? Und das heißt, hier muss sehr sorgfältig vorgegangen werden, um hier die Ressourcen auch nicht zu gefährden. Und deshalb gibt es in der Regel im Bereich von verschiedenen Schutzzonen auch entsprechende Auflagen bis gar Verbote. Also es ist zum Beispiel unstreitig, die Schutzzone 1 ist der unmittelbare Brunnenbereich. Also das, was Sie so, wenn Sie mal spazieren gehen waren im Wald, wenn Sie so einen Brunnendeckel sehen, mit so einem Edelstahlkopf und da ist ein Zaun drum, das wäre die Schutzzone 1. Also das wäre so ein Fußballtor im Quadrat, ja.
Mhm.
Und die Schutzzone 2 ist dann der unmittelbare Nahbereich der Fassung. Auch da würden wir als Geothermiker nicht auf die Idee kommen, eine Bohrung abzuteufeln. Und Schutzzone 3, das ist durchaus in Rede. Was kann man da machen und was kann man nicht machen? Das
eine Bohrung ab zu was?
Abzuteufeln. Der bergmännische Begriff fürs in die Tiefe bohren.
Ah, teufen heißt in die Tiefe bohren.
Ja, stimmt. Danke für die Korrektur. Ja, geht so raus.
Aber wenn die Bohrung dann, also das Loch ist wieder zu, also die Sonde ist drin, das Oberflächenbauwerk, was dazugehört, ist fertig und so, alles ist abgedichtet, das Loch ist verfüllt, dann ist alles wieder in Ordnung oder besteht dann immer noch eine Gefahr für den Untergrund? Weil ich hatte Sie gerade so verstanden, dass die Gefahr im Wesentlichen besteht im Prozess des Bohrens oder des Einrichtens dieser...
Eine fachgerecht hergestellte Erdwärmesonde stellt keine Gefahr für den Untergrund dar oder für die Wasserressourcen. Dieser Moment des Bauens, des Tuns, weist gewisse Labilitäten. Das wissen Sie auch, wenn Sie zu Hause in die Decke einen Haken reinbohren wollen mit Ihrer Bohrmaschine, je nachdem, wo Sie wohnen.
Sie kennen meine Wohnzimmerdecke.
Kommt Ihnen mehr oder weniger von der Decke entgegen. oder sie bohren in einer neueren Wohnung auf ein Bewährungseisen und kommen nicht durch. Mhm. Und also wir wissen manchmal nicht so ganz präzise, was uns im Untergrund erwartet, und damit muss man eben entsprechend umgehen.
Wenn von einer fachgerechten Arbeit keine Gefahr für den Untergrund ausgeht, können Sie dann beliebig viele Bohrungen nebeneinander setzen?
Ja, es gibt so Erdwärmesondenfelder in der Größenordnung von mehreren hundert Bohrungen. Gibt es auch schon in Deutschland.
Und die nehmen sich auch nicht gegenseitig die...
Doch, die beeinflussen, je nachdem wie dicht sie die setzen,
ja,
beeinflussen die sich gegenseitig. Das ist zum Teil gewollt, hängt von der Auslegung und der Betriebsweise ab. Zum Teil ist es den Platzverhältnissen geschuldet. Zum Teil macht man die Felder auch so, dass sie sich möglichst wenig beeinflussen. Man geht heute davon aus, dass man eben einen bohrtechnischen Abstand, also einen Achsabstand von mehr als 5 Metern braucht. Mhm. Und dann hängt es vom Bohrverfahren und den Untergrundverhältnissen ab, wie sich die Bohrungen dann im Untergrund fortsetzen. Und meistens liegen die so zwischen 7 und 10 Metern, wenn sie so Rasterbohrungen machen oder ähnliches. Und es gibt hunderte dieser Anlagen in Deutschland durchaus, also mit deutlich über 100 Erdwärmesonden. Also auch mit großen Leistungen dann, ja. Und das ist, wir reden immer noch von oberflächennaher Geothermie. Ja, das ist also nur eine Teiltechnik. Damit beschäftigen wir uns am GFZ eigentlich gar nicht so viel. Weil das ist sehr, sehr reif alles, sehr, also
ausgeforscht.
Das hat einen hohen Technologie-Readiness-Level. Also das heißt, die industrielle Anwendung liegt da in der Masse deutlich über den forscherischen Aktivitäten. Aber es ist ja so, am Autoreifen wird ja auch noch geforscht durchaus. Und da würde man ja auch gemeinhin meinen, das ist erledigt, der Fall. Ja? Und auch wird es auch sinnvoll geforscht. Also wir machen was, also wir kümmern uns am GFZ hauptsächlich dann um die Netzeinbindung. Und dass die erzeugte Wärme oder auch Kälte in so einem Fall, dass die dann vernünftig in die Netze kommt und so weiter.
Kälte.
Ja, das ist der zweite.
Sie bohren ein Loch und holen Kälte aus dem Boden, wo es wärmer ist. Ich bin aber auch nur Geisteswissenschaftler.
Gut, gehen wir doch mal zurück. Aber Sie wissen ja, also im thermodynamischen Sinne gibt es Kälte nicht. Ja, also wenn Sie, ich versuche es mal geisteswissenschaftlich. Also Kälte ist vielleicht das fehlende Vorhandensein von Wärme.
Ja.
Ja. So, also das ist so ähnlich wie mit Abkühlen und Aufheizen. Mhm. Kälte hat klare Grenzen. Die Haustechnik oder der Maschinenbau spricht natürlich von Kältemaschinen. Das sind also Maschinen, die Kälte erzeugen und bereitstellen. Und Geothermie, Geos und Thermos, da steckt natürlich erstmal der Wärmebegriff drin. Synonym im Deutschen, Erdwärme ist Synonym, das heißt ja nicht Erdkälte. Ja.
Obwohl sie ja die Erde abkühlen, wenn sie Wärme rausziehen.
Ja, das sehen Sie, das wollte ich jetzt gerade sagen.
Ah, okay.
Ja, also wenn Sie natürlich mit oberflächennaher Geothermie heizen, dann gehen Sie mit einem kälteren Fluid in den Untergrund, als der Untergrund erhitzt ist oder erwärmt ist. Sie kühlen den Untergrund damit ab und damit auch das umliegende Grundwasser oder Gebirge, wie wir sagen. Gebirge ist auch bergmännischer Begriff des Gebirges. Das ist nicht Alpen und ein Lift drauf, der dann bald nicht mehr betrieben wird. Sondern Gebirge ist eigentlich der Raum im Untergrund, in dem wir technisch etwas tun. Das bezeichnen wir bergmännisch als Gebirge. Ja. Und dann wird natürlich dadurch, durch das Heizen über Tage, kühlen sie den Untergrund ab. Und beim Kühlen über Tage wärmen sie den Untergrund auf und kühlen über Tage. Das heißt, dann gehen sie natürlich mit einem, stellen Sie sich sommerliche Kühlung vor mit einer oberflächennahen Geothermieanlage. Ist normal, mache ich zu Hause auch.
Also, ach klar, weil das Wasser im Sommer ist das Wasser in der Tiefe kälter als die Luft an der Oberfläche. Ja, darum können Sie
Fußbodenheizung in meinem Haus nimmt die sommerliche Wärme oder Hitze im Haus auf.
Ja.
Wir haben auch einen Haushalt, ich bin nicht so sehr für mechanische Lüftung und so weiter. Oder dann gibt es sowas Schreckliches wie Enkelkinder, die dann auch die Türen offen lassen oder so. Das will man natürlich alles nicht. Die sollen alle schön drin bleiben und damit nur die Haustechnik effizient ist. Nee, da halten wir nichts von. Geothermie ist auch das Versprechen, dass man Energie zu bezahlbaren Kosten dauerhaft auch in einer Art und Weise zur Verfügung hat, dass man damit auch mal ein bisschen luschig umgehen kann, würde ich sagen.
Das ist ja paradiesisch.
Ja, Geothermie nochmal, ich gebe Ihnen das Versprechen, wenn wir es vernünftig anwenden, wir werden auf Dauer heizen und kühlen. Wir werden stabile Preise haben und die Preise werden günstiger sein als mit jedweden fossilen Technologien.
Und ich vermute auch mal, dass so eine geothermische Anlage wartungsärmer ist als eine Heizanlage mit Kessel, mit Brenner.
Ja, also in der Regel macht man bei Wärmepumpen eine zweijährige Wartung. Eine Brandanlage warten sie mindestens jährlich schon mal. Und dann sind die normalen Wartungskosten normalerweise auch deutlich günstiger. Und ich werde jetzt wohl bald meine Wärmepumpe austauschen, aber nicht, weil die defekt ist oder ähnliches, sondern weil ich jetzt eine deutlich effizienter, jetzt nach über 20 Jahren, werde ich jetzt mal in meinem Privathaushalt eine deutlich effizientere Maschine einsetzen, ja, um einfach weniger Strom zu verbrauchen und noch mehr Wärme aus dem Untergrund zu entziehen.
Jetzt arbeitet die Geothermie ja mit der Temperaturdifferenz zwischen Oberfläche oder oben und der Tiefe. Ich kann nachvollziehen, dass sie im Sommer kommt von oben wärmeres Wasser, das meinetwegen in einem Tank auf 30 Grad aufgeheizt worden ist, runterläuft und dann abkühlt, weil es unten eben nur 15 Grad hat. Geht das auch im Winter oder ist das tatsächlich so ein Jahreswechselspiel, dass Sie sagen, ich lasse das Ding immer laufen, im Sommer kommt ein bisschen Kühle raus, im Winter kommt Wärme raus?
Auch, es gibt natürlich, also das ist das, was ich Ihnen sagte mit der Technologiefamilie. Das ist der Vorteil von der, also ich gehe nochmal jetzt ganz zurück. Also Geothermie ist regional weitgehend unabhängig, also vom Standort weitgehend. Es ist nur die Frage, was Sie machen und was kostet das dann im Einzelfall. Es gibt natürlich auch ganz komplizierte Untergrundverhältnisse, wo das Bohren dann auch besonders teuer wird vielleicht oder teurer wird als sonst wo. Sie können damit heizen und kühlen und Sie können es zur Energiespeicherung benutzen. Ja, und mit der tiefen Geothermie, da sprechen wir später davon, das nehmen wir jetzt, vergessen wir dann gleich wieder, können Sie auch Strom erzeugen. So, das machen Sie mit keiner erneuerbaren Energie sonst wie. Ja?
Warum haben wir das nicht überall?
Ja, das ist
also, wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich den Eindruck, wir wissen seit mindestens 30 Jahren, wie es geht.
Nee, wir wissen es schon länger. Also das ist deutlich so.
Okay.
Wir wissen es immer dann, wenn Energie knapp und teuer wird in Krisenzeiten.
Ja.
Also meine Professur in Darmstadt, ich mache da mal einen Witz draus in Vorlesung, war 1917 das erste Mal als Erdwärme ausgeschrieben. Muss ich Ihnen natürlich nicht sagen, was 1917 los war.
Ja, klar.
Ja, auch da war Energie schon wahnsinnig teuer. Man hat natürlich andere Energieträger zum Teil gehabt, aber, und das ist immer so, und ich weiß nicht jetzt, welchen Geburtsjahrgang Sie sind.
Wenn man 69. Hm?
69. Ja, dann können Sie sich ja vielleicht noch an die Mitte der 70er erinnern. Fahrradfahren auf der Autobahn.
Ja.
Energiekrise.
Zumindest die Bilder.
Ja. Die OPEC lässt die Muskeln spielen. Übrigens auch eine gute Metapher auf die heutige Situation. Ja. Auch da gab es wieder einen Boom der Geothermie, der dann aber wieder abflachte. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass wir auch bedingt durch die geopolitische Situation und die unklare Perspektive auf Versorgungssicherheit mit Fossilen, was wir aus Klimaschutzgründen nicht so schlimm finden vielleicht.
Ja, aber vielleicht finden wir es ja aus außensicherheitspolitischen Gründen irgendwann schlimm genug.
Da ist, und Geothermie, ja, wenn Sie das schon ansprechen, Geothermie ist natürlich auch das Versprechen, eine wenig vulnerable Energieversorgung zu haben, weil die verteilt sich aufs Land, die ist lokal, die ist dezentral, die ist sehr, sehr schwer strategisch zu zerstören.
Und vermutlich sind die Bauteile, die wir brauchen, auch national, regional herstellbar. Also wir werden wahrscheinlich jetzt nicht irgendwelche seltenen Erden dafür importieren.
Ja, wir können es natürlich so machen wie mit der Photovoltaik. Wir können das dann auch irgendwie alles nach China schieben. Ja, also bitte. Aber ich bin kein Wirtschaftsfachmann. Ich kann mich nur an den Kopf fassen, wie das läuft. Also normalerweise haben wir eine enorme heimische Wertschöpfung mit Geothermie. Wir haben die größtmöglich denkbare geostrategische Sicherheit, was die Versorgung betrifft. Man kann aus dieser großen Sicherheit auch ein Nachteilsargument erzeugen, dass man sagt, ja, aber es fehlen so die großen Einheiten, ne? Also so, ich sag mal, Geothermie liefert natürlich keine 1000 Megawatt Stromkraftwerkseinheit, sondern sie brauchen dafür eine ganze Anzahl von Anlagen, die in einem regionalen Kontext verstreut sind.
Wir zeugen die Wärme.
Deshalb sind sie ja nicht so vulnerabel. Auf der anderen Seite brauchen sie natürlich dann Leitungsverbindungen und die müssen miteinander sprechen und kommunizieren und gesteuert werden können und so weiter. Das ist auf der Steuerungs- und Regeltechnik durchaus anspruchsvoll. Und das, was sie bei Strom machen können, also der Strom kann ja in der Leitung ganz einfach von links nach rechts und von rechts nach links transportiert werden. Ja, da
erzeugen wir zentrale Energie und schicken das über weite Strecken. Das ist mit der Geothermie wäre halt einfach umgekehrt, oder?
Wir erzeugen das. Der Fernwärmeleitungsbau hat natürlich spezifisch mehr Energieverluste als eine Stromleitung. Das heißt nicht, dass eine Stromleitung nicht auch Verluste hat. Aber in einer Fernwärmeleitung können Sie nicht so leicht sagen, geh mal, also was weiß ich, das Haus von Herrn Klein erzeugt im Moment gerade Abwärme, also benutze ich die Fernwärmeleitung umgekehrt. Und das Haus von Herrn Klein schickt jetzt Wärme ins Netz, weil es irgendwo anders noch Wärme Bedarfe gibt.
Das ist aber, das wäre ja die Kür, oder? Die Pflicht wäre ja erstmal, dass mein Haus überhaupt mit Fernwärme versorgt, mit Geothermie versorgt wird. Läuft es denn irgendwo gut? Also gibt es irgendwo ein Proof of Concept, wo Sie sagen würden, fahr da mal hin, guck dir das mal an, da haben wir eine ganze Hochhaussiedlung versorgt und alles läuft prima?
Oder? Ich meine, wir sind ja im Moment sowieso wieder so ein bisschen in dem allgemeinen Geothermie-Thema. Mhm. Wenn man in die tiefe Geothermie geht, ist natürlich ein Beispiel der Südraum von München. Dort wird seit 2005, 2006 angefangen in Unterhaching durch so ein klassisches Bürgermeisterprojekt. Damals war ein Herr Knappeck Bürgermeister in Unterhaching, der mehr geschoben als freiwillig in das Amt geriet. Ist auch heute Ehrenmitglied unseres Bundesverbandes Geothermie, Herr Knappeck. Und der als Physiker hat sich überlegt, das macht physikalisch Sinn bei uns und hat da damals, also auch gegen die Staatsregierung und gegen große Hindernisse, eigentlich in Unterhaching das erste tiefengeothermische Projekt auf den Weg gebracht. Und diesem Plot folgend gibt es mittlerweile eine Zahl von nahezu 40 Vorhaben. Mittlerweile gibt es in München, in der Stadt, fast in der Innenstadt, also Schäftlandstraße, da war ein altes Kraftwerk, das hat man jetzt umgebaut oder der Prozess ist auch noch im Gang, baulich. Dort gibt es jetzt 6 Tiefbohrungen, also im tiefen Bereich von über 3000 Metern. Und also wir nennen immer 2 Bohrungen, nennen wir immer eine Doublette, weil das ist so das tiefgeothermische Grundmodell. Durch eine Bohrung entnehmen wir Thermalwasser aus dem Untergrund, dann nutzen wir es über Tage. Und durch die andere Bohrung versenken wir es wieder in denselben Grundwasserleiter oder in dasselbe Reservoir.
Ah, Sie schicken gar kein Wasser runter, das sich aufheizt, sondern Sie nehmen das Wasser, das sowieso schon da ist.
In München ist es so, weil die haben dort eine besonders interessante Schicht. Das sind Kalke und Dolomite, also Kalksteine. Mhm. Und aus der Zeit des Malm, also aus dem Jura, Hochzeit der Saurier. Und diese Schicht ist dort als Thermalwasserleiter flächendeckend bis in die Alpen bekannt. Und die Stadtwerke München haben dann sehr, sehr früh eine Strategie gefasst, eben ihre Fernwärme zu dekarbonisieren und sind dort sehr, sehr weit, sind weit voraus allen anderen großen Versorgungsstrukturen in Deutschland, was die Geothermie betrifft.
Ja, also vor allen Dingen innerstädtisch. Das heißt, die haben wirklich im Keller gebohrt, auf gut Deutsch.
Ja, also das ist schon, ich meine, sie haben ja auch die ganzen Vorbehalte und so, die man über Geothermie hört. Das ist ja nicht so, dass die Münchnerinnen und Münchner da frei davon sind.
Ja, da habe ich gerade auch gezuckt, als Sie sagten, dieser Bürgermeister musste praktisch zum Jagen getragen werden. Und es gab Vorbehalte der Staatsregierung. Was gibt es irgendetwas, was die Leute ernsthaft dagegen haben können? Oder sind das im Wesentlichen Mythen, die sich da erzählt werden?
Um so lange Geothermie zu betreiben, auch wie ich das jetzt schon tue, muss man schon ein bisschen, man muss schon getrieben sein von der Sache selber. Weil wenn Sie das, sagen wir mal, es gibt für einen beratenden Ingenieur einfachere Dinge zu tun.
Ist das aus Perspektive eines Ingenieurbüros jedes Mal ein Prototyp, der da gebaut wird? Oder ist das schon
auch? Das kommt darauf an, wie gut sich ein Ingenieurbüro die Fortbildungsangebote nutzt. Also da gibt es natürlich auch alles in der Landschaft. Aber grundsätzlich ist es für ein klassisches TGA, also technische Gebäudeausstattung, ein Haustechnikbüro, ist es ein Prototyp, ja. Und das macht es sehr schwierig. Im Südraum München haben wir diesen Prototyp-Status verlassen. Mhm. Dort ist jetzt, da radiiert jetzt die Geothermie. Dort beschäftigen sich sehr viele Kommunen, auch die kleineren südlich von München, mit auch eigenen Projekten, sind auch zum Teil sehr erfolgreich schon, Grünwald und andere.
Weil sie gesehen haben, dass das andere funktioniert.
Das ist, ich weiß gar nicht, wer da jetzt zuerst war. Das ist so ineinander verzahnt. Da läuft sehr, sehr viel, auch ist aktuell. Und die Stadtwerke München werden, soweit ich weiß, ihre strategischen Ziele der Dekarbonisierung der Fernwärme für die Stadt München auch im Zeitplan erreichen. Und das kann man gut nehmen. Dann gibt es andere Bereiche. Also wir wissen heute schon, dass in allen Stadtwerken, also ich rede von Fernwärme, ja, jetzt nicht von der oberflächennahen Geothermie, die vielleicht auch fürs Einfamilienhäusle dann angemessen ist. In allen Wärmeversorgungen, die heute schon einen erheblichen Anteil von Geothermie im Netz haben, sind die Preise heute schon günstiger als in den Netzen, die fossile haben. Das ist also auch so eine Mehr, dass fossile Energie billiger ist. Die ist nicht mal primär billiger. Von den Folgekosten will ich gar nicht reden.
Ja, wir haben halt die meisten Kosten sehr gut externalisiert.
Also absolut. Stimme ich Ihnen zu. Also ohne, dass ich jetzt ein politisches Statement in dem Punkt abgeben will. Also die reine Ökonomie schreibt mir eigentlich vor, dass ich mich um Geothermie kümmern muss. Und so, wenn...
Ist das auch bei denjenigen angekommen?
Nein.
Also die Politik hört nicht zu?
Das kann man so nicht sagen. Die Politik hört in Teilen zu.
Will sie es verstehen?
Das ist ja unsere Aufgabe. Also ich meine, das ist natürlich immer so. Wenn man etwas will, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich verstanden werde. Ja. Also wir haben schon einen Disseminationsauftrag. Das ist auch der satzungsgemäße Auftrag des GFZ, dass wir versuchen, Forschung und Anwendung in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft zu verdrahten und einzubinden. Und das machen wir intensiv.
Ja. Und es ist ja kaum was einfacher, als jemandem zu sagen, pass mal auf, ich habe hier eine Technologie, damit kriegst du deine Bude im Sommer kühl, im Winter warm und du brauchst noch nicht mal darauf zu achten, ob du damit rumplemperst oder nicht, weil es einfach im Überfluss vorhanden ist und dieser Überfluss kommt dich auch noch billiger.
Gut, also wenn sie natürlich zu viel Energie verschwenden, man wird auch Geothermie teuer machen können. Aber es gibt natürlich so ein paar Dinge, das wird auch philosophisch. Also es ist doch toll, sagen Sie mir jetzt, Gebäudeenergiegesetz. Wir dämmen unsere Gebäude, dass wir keinen Energieverbrauch mehr haben. Ja? Wir haben aber über 89% der Gebäude in Deutschland sind Bestandsgebäude und nicht neu. Das heißt, das ist wie mit Energiesparglühlampen. Ja, Sie können da vielleicht auf der Stromseite 1% Höchstverbräuche bekämpfen, aber Sie werden mit dieser Schlacht den Krieg niemals gewinnen. Ja. Aber es ist politisch sehr toll gewesen, das zu kolportieren. Sowas haben wir auch ein bisschen im Energiebereich. Es ist natürlich in Gegenden, wo es Fernwärme gibt oder Fernwärmeprojekte gibt. Also ich sage jetzt mal München eben oder nehmen wir hier Berlin und Potsdam, wo im Moment sehr viel Aktivitäten sind. Auf der Ruhrschiene läuft sehr, sehr viel im Bereich da Erft, Aachen, Selfkant gibt es enorme Aktivitäten und so weiter. Und fast alle größeren Städte sind zumindest am Überlegen mit ihren Versorgern, was sie tun wollen. Und da ist es problematisch, wenn sie parallel, und das braucht natürlich Förderung und es braucht Demonstrationsprojekte, wo man mit den Leuten hingehen kann und sagen kann, hier, so, das ist Geothermie, so funktioniert's. Oder das ist das, was ihr seht am Ende.
Ja.
Ja, man sieht dann übrigens auch, es ist gering invasiv. Die Anlagen sind über Tage relativ klein, ja. Und die Belastung ist deutlich geringer als jetzt bei einer großen Feuerungsanlage oder bei einem Großkraftwerk. Aber wir haben auf der anderen Seite Regelungen und enorme Regelungen, Verbindlichkeiten eben, die zum Beispiel die Gebäude Dämmung in einer Art und Weise zu steigern, die ich hier bezweifeln möchte in ihrer Sinnhaftigkeit, also sowohl in ihrer ökologischen als auch in ihrer baulichen. Wie soll ein mittelständischer Energieversorger, der auch noch in öffentlicher Hand ist, in Teilen oder vollständig, da langfristig strategische Fernwärmeinvestitionen auf den Weg bringen, wenn auf der anderen Seite ständig an der Abnahmeseite rumreguliert wird?
Sagen Sie mir gerade durch die Blume, dass Geothermie und Fernwärme zumindest teilweise dazu geeignet sind, auf die Ideen der Gebäudedämmung zu verzichten oder sie zumindest abzuschwächen?
Nicht zu verzichten, aber die wissen Sie, wenn Sie heizen und das Fenster ist offen, dann ist es relativ naheliegend, dass Sie das Fenster zumachen. Ja? Und dann ist es auch naheliegend, dass Sie vielleicht ein Fenster haben, durch das es nicht durchpfeift durch den Rahmen und dass Sie vielleicht auch Scheiben haben, die einen guten Wärmewiderstand.
Ich wohne in dem typischen Baujahr 1927. typischen schlecht isolierten Altbau.
Aber die sind besser isoliert als die Nachkriegsbauten. Also so gesehen sind sie privilegiert.
Aber trotzdem ist es da drin kalt. Also ich muss relativ stark heizen.
Ja.
Ich fände es natürlich toll, das Ding zu isolieren. Dann müsste ich nicht mehr so stark heizen. Ich fände es natürlich auch toll, wenn meine Heizenergie einfach nur noch die Hälfte kosten würde, dann würde es mir nicht so wehtun.
Ja, also wenn die Heizenergie zu billig wird, dann Sie als Mensch verschwenden dann zu viel Energie. Also wir brauchen eine Balance zwischen Schmerzen bei der Energie, beim Energieeinsatz und der Möglichkeit, aber doch damit etwas großzügiger umzugehen. Also gewisse Grunddämmung, da würden wir uns überhaupt nicht dagegen aussprechen. Wir sind aber durchaus der Meinung, dass wir gerade im baulichen Bestand da wirklich die Kirche im Dorf lassen müssen. Weil es
also mit anderen Worten, ich habe jetzt Geothermie und Fernwärme an meinem Gebäude, dann brauche ich halt nicht mehr, keine Ahnung, eine 15 cm Dämmschicht, sondern mir reichen vielleicht 8
ja, oder 5 oder ein anderes Material.
Ja,
und, ja. So, also
dadurch wird es billiger, dadurch wird die Akzeptanz höher.
Ja, natürlich.
Das heißt, Sie tun auch noch was fürs Gebäudeenergiegesetz als Beifang
ja,
gleich.
Wir tun uns auch mit anderen Dingen leichter, mit Denkmalschutz. Weil Sie natürlich Denkmalschutzbauten energetisch zu sanieren, ist natürlich eine besondere Herausforderung. Wir tun uns leichter auch mit den ich denke, am Ende wird es auch einen Einfluss auf den Mietmarkt haben. Weil wir natürlich nicht so massiv eingreifen müssen bei einer energetischen Sanierung. Und die Förderung, sei sie steuerlicher Art oder durch Zuwendungen von öffentlicher Hand für jetzt zum Beispiel der thermischen Sanierung von Immobilieneigentum, orientiert sich ja immer an den aktuellen Vorgaben. Die sind von Werten her sehr, sehr hoch und sehr, sehr ehrgeizig. Und das heißt, Sie haben ja bei grundständigen Sanierungen, also ich sag mal Fenster zumachen, wenn es kalt ist, da haben Sie keine Fördermöglichkeiten. Das heißt also auch für die Immobiliengesellschaften, für die Immobilienbesitzer, Besitzerinnen ist es unter Umständen gar nicht attraktiv, nur ein bisschen zu machen. Also uns fehlt da eine strukturelle Gesamtstrategie, die auch die Ökonomie und die Gesellschaft mitnimmt.
Was immer zum Beispiel meine Kritik am Gebäudeenergiegesetz ist, ich finde das grundsätzlich alles ganz, ganz toll. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, ja, aber wovon bezahlen wir das? Weil irgendjemand muss diese Investitionen erstmal tätigen. Das sind im Zweifelsfall die Wohnbaugesellschaften oder die Mieterinnen und Mieter oder die Eigentümer. Und im Zweifelsfall haben die gar nicht so viel Geld, weil ich bin jetzt nicht in der Lage, mal eben 30.000, 40.000 Euro für irgendwas hinzulegen. Aber wenn dann jetzt einer wie Sie um die Ecke kommt und sagt, so pass mal auf, mein Freund, das Gebäudeenergiegesetz ist noch viel besser. Im Grunde können Sie die Gegner des Gebäudeenergiegesetzes aushebeln, indem sie sagen, es ist alles gar nicht so schlimm, wenn wir das hier machen. Ich finde das total faszinierend gerade.
Ja, also, wir haben aber natürlich den Duktus nicht. Es ist grundsätzlich ist es ja sinnvoll, Energie gar nicht zu verbrauchen.
Ja.
Das bestreite ich ja auch gar nicht. Ja, also, und ich sage auch nicht, dass auch ein geothermisches Versorgungssystem, welcher Art auch immer, das auf einmal 150% bereitstellen muss, anstatt 100, kostet natürlich in der Regel auch vielleicht nicht 50% mehr, aber 30-40% mehr im Invest und so weiter. Also das ist ja nicht umsonst.
Aber ich wundere mich ja schon, wenn ich nur durch die Gegend fahre und sehe all die alten Häuser, die wir eigentlich alle dämmen müssten, und zwar in relativ kurzer Zeit. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das schaffen soll.
Ja, also
mit Ihnen kann ich mir vorstellen, wie man das schaffen soll, wenn man es eben dünner baut.
Ja, ist die Frage, also da spielen ja eben Denkmalschutz und andere Dinge auch eine große Rolle, auch bauphysikalische Dinge. Sie können ja auch viele Objekte nicht innendämmen, mal abgesehen davon, durch eine dicke Innendämmung verlieren Sie ja Wohnraum. Ja, und durch eine Außendämmung, eine dicke, verlieren Sie Grundstücksfläche. Also Sie reden dann irgendwann nicht mehr wie klassisches Architekturwesen. Also klassisch heißt 20 Jahre zurück, 2% Putz von der Grundfläche. Nee, jetzt sind wir bei 5%, weil wir diese dicken Dämmungen draufpacken. Und die dicken Dämmungen werden ja auch aus Rohstoffen erzeugt. Die werden ja auch hergestellt, die brauchen ja auch Energie.
Irgendwann,
das heißt, mit jedem Draufpacken von Dämmungen geraten Sie auch in einen, wird der ökologische Zielkonflikt größer und die nötigen Resultate erreichen wir nur schwerer. Und ich glaube, da gibt es auch, ich sag mal, nicht unbedingt immer nur nachvollziehbare Zertifikate und ähnliche Dinge. Ja, da werden sich jetzt einige wahnsinnig aufregen.
Ich finde gerade so lustig, dass Sie machen einen pessimistischeren Eindruck als ich. Ich denke gerade wirklich, das ist doch die beste Nachricht eigentlich. Wir haben hier eine Technologie, die ist im Prinzip ausgereift. Wir bringen sie nur nicht sinnvoll zur Anwendung und könnten damit gleich mehrere Probleme lösen.
Ja, also wir, Deutschland hat der gesamte deutsche Wärmebedarf kann durch verschiedene Technologien der Geothermie gedeckt werden.
Alles.
Mit heutiger Technik, ohne dass wir Raketenwissenschaften brauchen.
Aber auch so Prozesswärme bei BASF? Ja,
Moment. Natürlich kann die Geothermie nicht Höchsttemperaturfernwärme bereitstellen. Also nur, aber das sind ja letztendlich nur Energiegrößenordnung. Also die Summe der Energie, den Zahlenwert können wir bereitstellen. Mhm. Wir können nicht, jetzt haben Sie BASF genannt, es ist ja einer der größten Energieverbraucher auf dem Kontinent. Natürlich kann die Geothermie bei BASF Hochtemperaturprozessfernwärme oder ähnliches nicht bereitstellen. Aber es würde jetzt natürlich bei BASF zum Beispiel sehr, sehr viel ausmachen, wenn sie, ich sag mal, in einem bestimmten Prozessteil 500 Grad benötigen, wenn sie schon mal 200 Grad mit Geothermie bereitstellen und dann nur noch die letzten 300 mit einer Feuerungsanlage machen. Ja, oder mit einer Stromanlage und auch mit einer Wasserstoffanlage, was auch immer man da sich dann vorstellen macht. Oder man kann sich ja natürlich vorstellen, sie machen es indirekt. Sie machen Geothermie. Geothermie ist grundlastfähig. Das ist ein wichtiger Begriff. Also eine Geothermieanlage, wenn Sie die nicht in Wartung haben, also Sie tauschen eine Pumpe aus oder irgendetwas anderes, läuft eigentlich das ganze Jahr. Ich weiß, 8760 Stunden, ne, das Jahr. Also die am längsten laufenden Geothermieanlagen, also praktisch, die mir bekannt sind, laufen so 6.500 Stunden. Also mehr braucht man die auch gar nicht. Also nicht mal in Costa Rica oder in Mexiko, wo es so Hochtemperaturkraftanlagen gibt, oder in Island. Ja. Und das heißt, wir könnten natürlich in dieser Grundlast zum Beispiel auch entsprechende, über Stromproduktion entsprechende Verbrennungsprodukte erzeugen.
Ach, und vor allen Dingen habe ich ja dann auch, das ist jetzt eine Utopie, wir haben tatsächlich Deutschlands Wärmebedarf mit Geothermie abgedeckt, außer die Prozesswärme in solchen Unternehmen wie BASF, dann können die ja auch meinetwegen weiter Erdgas verbrennen, weil das passiert dann zentral und da können wir CO2 abscheiden zum Beispiel.
Aber wir könnten auch zum Beispiel, also es gibt natürlich technologisch auch andere Möglichkeiten, die im Moment zum Teil eben im Industriemaßstab noch nicht funktionieren. Mhm. Es ist vor allen Dingen nicht eine Frage der Machbarkeit, sondern eher eine Frage der Wirtschaftlichkeit.
Okay.
Das heißt nicht, dass es auch hier und da nochmal wieder eine Entwicklung zu tun gibt. Aber natürlich kann man, wenn man erneuerbaren Strom als Grundlast hat, kann man natürlich Vergaserkraftstoffe, Flugzeugkraftstoffe, also Kerosine und andere Dinge synthetisch herstellen.
Ja.
Ja, entweder aus CO2 aus der Luft, das heißt dann DAC, Direct Air Capture, oder also es ist mehr als eine Fantasie, diese Technologien sind alle schon im Labor und im Technikumsmaßstab an verschiedenen Stellen gezeigt. Ja, wir müssen irgendwann mal den Knüppel nehmen und brechen und anfangen, ja. Es ist weniger das Können als das Tun.
Es ist der politische Wille. Ja. Und das nicht nur bei den Politikerinnen und Politikern, sondern bei uns allen, weil wir gar nicht genau wissen, womit wir es zu tun haben, habe ich so den Eindruck.
Das ist in manchen Fällen vielleicht schon so. Also der gesellschaftliche Wille, sich diese Veränderung herbeizuführen, ich meine, das sieht man ja auch an der Mobilitätsdiskussion, ja. Verbrenner oder Elektromobilität. Auch ich will das jetzt gar nicht diskutieren und bewerten, ja.
Mhm.
Aber Sie sehen, das Beharrungsvermögen ist enorm.
Ja.
Und wenn Sie sich vorstellen, also jetzt, ich nehme mich mal als Autofahrer,
ja,
oder ich stelle mir ein Stadtwerk vor, als Energieversorger, die Stadtwerke in Deutschland sind im Einzelfall viel zu klein, um ein tiefes Geothermieprojekt zu wuppen, weil der Finanzierungsbedarf hoch ist und weil, wenn sie fündig sind, haben sie dann typischerweise auch unter Umständen zu viel Energie.
Und das geht?
Ja, natürlich, wenn Sie jetzt ein Stadtwerk nehmen von einer 10.000 Einwohner, Versorgungsgebiet, da gibt es in Brandenburg einige davon zum Beispiel, in Mecklenburg-Vorpommern, in Niedersachsen, also in Bayern, also es gibt hunderte von Stadtwerken, die so eine Struktur haben. Und da wird ja, die Politik meint ja, die können mit Gas umgehen.
Ja.
Die Antwort ist ganz klar, jein. Ja, die können Gas einkaufen, die können das vielleicht auch noch verbrennen und verstromen und als Grundlastkraftanlage bereitstellen. aber sie können Erdgas nicht finden, nicht erschließen, nicht fördern, nicht raffinieren und nicht transportieren.
Ja.
Ja? Und stellen Sie sich mal vor, wir hätten diese Art der Energieversorgung nicht, aus irgendwelchen Gründen. Also rein hypothetisch, so mehr, ja, so Frankfurter Philosophieschule. Wir haben keine fossilen Energieträger in der Energieversorgung. Und wir müssten jetzt aus irgendwelchen Gründen Gas und Öl erschließen. Wir würden vor den gleichen Problemen stehen wie in der Geothermie. Wir müssten die Lagerstätten aufsuchen, es würde Tiefbohrungen geben, es gäbe, ja, und dann, ich meine, ich muss Ihnen doch nicht sagen, was alles passiert ist mit Öl und Gas. Ja, die flammenberührte Energieversorgung tötet jedes Jahr Menschen in Deutschland. Das akzeptieren wir, ja, aber ein abstraktes, nicht nachweisbares Kontaminieren eines Thermalwasservorkommens in 4 Kilometern Tiefe, das ruft Bürgerproteste hervor, weil es falsch kommuniziert wird. Das sieht man ja an München. Also wenn es richtig kommuniziert wird, scheint das Problem nicht so groß zu sein. Das ist schon bemerkenswert idiotisch, muss ich schon sagen. Das ist auch das, was wir als Fachleute nur schwer verstehen.
Ja.
Und mit dem können wir auch nur schwer umgehen. Und da findet auch der Diskurs mit der Öffentlichkeit nicht auf Augenhöhe statt.
Ja, man möchte manchmal die Leute gerne schütteln, aber da kommt ja nichts bei rum.
Ja, ich darf Ihnen ja keinen Unsinn erzählen als Wissenschaftler in meinem Selbstverständnis. Ich mag mich ja irren. Aber die unschönen Auseinandersetzungen, die haben wir in der Regel in einem Bereich, oder in der Regel ist vielleicht auch falsch, aber häufig in einem Bereich, wo wir uns, sagen wir mal, Diskussionsniveau völlig von den Fakten gelöst haben. So, und deshalb sind in der Geothermie und in anderen Technologien sind Demonstrationsvorhaben oder Reallabore besonders wichtig, weil da kann man zeigen, so, das ist jetzt aber das, was wirklich passiert.
Was sind denn diese Mythen, die die Leute immer wieder erzählen?
Also gut, Geothermie löst Seismizität aus. Geothermie führt zu Untergrundveränderungen, die eben zu Gebäudeschäden führen.
Seismizität im Sinne von, da gibt es dann Erdbeben?
Da gibt es dann Erdbeben, ja.
Von einem, was für ein Durchmesser haben diese Bohrungen typischerweise?
Haben Sie das gehört? Haben wir das gehört jetzt?
Kann gut sein, ich kann nochmal auf den Tisch hauen.
Ja, genau, ja. Das war jetzt ein Tischbeben, ja, also und einer geringen Magnitude, ja. Natürlich gibt es Erdbeben. Wir haben ständig Millionen Erdbeben in Deutschland, ja. Und aber wir haben natürlich nur ganz selten spürbare und noch viel seltener welche mit Schäden und noch viel seltener welche mit großen Schäden. Ich bin kein Seismologe und da auch nicht richtig kompetent. Das lernt man übrigens, wenn man am GFZ arbeitet, dann sehr, sehr stark, weil das GFZ bietet ja die größte Population an Geophysikern weltweit, glaube ich. Und wir haben wirklich hier exzellente Fachleute und da sollte die Politik sehr, sehr genau zuhören, wie jetzt Seismizität zu beurteilen ist. Also es ist normal, dass bei Tiefbohrungen auch mal Gestein zerbricht und das Zerbrechen von Gestein im Untergrund ist per se immer ein Erdbeben.
Okay.
Immer. Und die
Aber so Absenkungen wie im Ruhrgebiet, sowas.
Das ist ja ein Bergschaden, von dem Sie sprechen. Die Absenkungen kommen ja durch zwei Effekte. Einmal sind die Grubenhohlräume zum Teil nicht verwahrt, also nicht verfüllt. Das heißt, die schließen sich und dann irgendwann bricht das nach oben nach. Und das äußert sich aber nicht in Erdfällen, so wie bei Kalkstein im Untergrund, sondern als Senkungen meistens, Bergsenkungsgebiete. Und die jahrzehnte, jahrhundertelange Absenkung des Grundwassers.
Aber das ist ja nichts, womit die Geothermie was zu tun hätte. Also
Geothermie senkt das Grundwasser nicht ab. Also wenn Sie ein geschlossenes System haben, wie jetzt zum Beispiel oberflächennah, hatten wir ja drüber gesprochen, dann fassen Sie ja das Grundwasser gar nicht an. Und wenn Sie ein offenes System haben, wie in München jetzt, wir nennen es ja hydrothermale Dublette von Wasser, Hydros und Thermal, Thermos, Wärme, von warmem Wasser, dann entnehmen Sie durch eine dieser Dublettenbohrungen Wasser, entwärmen es und versenken das abgekühlte Thermalwasser wieder in denselben Thermalwasserleiter, aus dem Sie es bekommen haben. Das ist also bilanziell neutral.
Ja.
Das heißt, es geht zum Beispiel auch der Auftrieb nicht verloren. Wenn Sie mehrere hundert Meter Grundwasser absenken das erste Mal und Sie den Porenraum im Untergrund hydraulisch entlasten, dann nehmen Sie den Auftrieb weg. Das heißt, das führt schon zu Setzungen, ohne einen eigentlichen Bergschaden im klassischen Sinn. Ja, also es ist bei Tunnelbauprojekten dann oft mal auch gegeben. Wir haben immer bei Tunnelbau- und Infrastrukturprojekten werden natürlich sehr, sehr genau, weil da Wasserhaltungen dabei sind und so weiter, werden sehr, sehr genau die Senkung und Setzung beobachtet. Und dann gibt es eben noch die geotechnischen Setzungen, die eben nach der Entwässerung kommen und die eben durch die Hohlraumbildung und so weiter entstehen. Das haben Sie bei Geothermie nicht.
Habe ich überhaupt irgendein Problem? Okay, die tiefe Bohrung, wo ich Wasser sozusagen durch den Grundwasserspeicher laufen lasse, macht es möglicherweise zu einem anschlagsrelevanten Ziel. Aber das ist ja...
Ja, aber jetzt sind wir wieder bei Anschlägen.
Ja, ja, ich meine nur, also das ist das Einzige, was ich mir jetzt gerade noch vorstellen kann, was da wirklich problematisch
ist. Also Tiefbohrung, es ist in allen Bereichen, wo man tiefe Bohrung durchführt, sind diese mit der Möglichkeit, eine künstliche Seismizität zu erzeugen, verknüpft.
Ach, das nicht mal, ich so. Dachte jetzt eher so Gift ins Wasser oder LSD ins Grundwasser. Nee,
lassen Sie über diese Kontaminationsfragen nochmal anders reden. Wir waren jetzt gerade bei dem bei dem Erdbebenthema. Und grundsätzlich gibt es das in der Regel. Ich kenne eine einzige Tiefbohrung, an der ich auch beteiligt war, weil der Energieversorger das der Bevölkerung dort versprochen hat, die wirklich vollständig aseismisch durchgeführt wurde. Das ist die einzige Tiefbohrung, die ich kenne. Nur wir Abermillionen dieser kleinen seismischen Ereignisse spürt niemand. Das ist völlig normal. Ja? Und jetzt, wir wissen mittlerweile auch sehr viel. Man kann natürlich auch so bohren, dass man seismische Ereignisse der spürbaren Art erzeugen kann. Das kann man tun. Das kann man auch vorsätzlich so machen. Mhm. Aber wir wissen auch genau, wie das geht. Und wir wissen auch genau, wie das zu vermeiden ist. Ja, also das wird natürlich in der Planung dann entsprechende Einschränkungen geben.
Das heißt, Seismik ist kein Argument gegen...
Überhaupt nicht. Und was ich nicht akzeptiere, ist natürlich an der ganzen Gemengelage mit Bevölkerung. Also jetzt stellen wir uns beide vor, wir wohnen da in einem Gebiet und haben da unser Häuschen oder unsere Wohnung und vielleicht auch Eigentum. Ja. Und jetzt kommt da ein Geothermieunternehmen oder die Stadtwerke und bohren da. Wir dürfen natürlich nicht für den Fall, dass doch da irgendetwas passiert damit. Das ist ja eine technische Anlage, ja, damit alleingelassen werden. Mhm. Ich glaube, dass ein Großteil das, was diese Kontroverse triggert, ist tatsächlich dieser Punkt, dass die Projektbetreibenden sich nicht klar zu der Regulierung von Schäden äußern und aufstellen. Und selbstverständlich darf ein Bürger oder auch eine Immobilienbesitzgesellschaft nicht mit den Folgen von technologischem Handeln in ihrer Nähe alleingelassen werden. Das wird, glaube ich, zum Teil schlecht kommuniziert, dass diese Vorhaben auch versichert sind und dass eben auch mögliche Schäden vernünftig aufgenommen werden und auch reguliert werden. Es ist also Rissschäden im Gebäuden ist ein interessantes Thema. Ja, das ist.
Das kann durch geothermische Bohrung passieren.
Es gibt ja zum Beispiel Staufen im Breisgau, ist ja, ein Fall, ein älterer Fall aus den Jahren so 2007 und fortlaufende. Dort hat man eine Schicht angebohrt im Untergrund, die es dort eben regional gibt. Die enthält Anhydrit. Mhm. Und Anhydrit ist Calciumsulfat, also Gips, nur wasserfrei. Mhm. Und wenn Sie Anhydrit in Kontakt zu Wasser bringen, dann löst sich der Anhydrit auf.
Und dann quillt das.
Noch nicht. Und der rekristallisiert wieder als Gips. Und dieser Vorgang ist mit 61% Volumenzunahme verbunden. Und so alles, was so weniger als 120 Meter Gesteinsauflast hat, dann oben drüber wird gehoben.
Okay.
Und das ist da eben passiert. Und das ist auch nicht in Ordnung und ist sicherlich ein Bergschaden, der auch reguliert wird, auch großzügig reguliert wird, soweit ich weiß. Und da kam es eben zu Hebungen und in Rissbildungen. Ja?
Wie konnte das passieren? Kannte man den Untergrund nicht gut genug?
Also das Thema Staufen ist meiner Meinung nach jetzt technisch, wirtschaftlich abgearbeitet und verdaut. Und natürlich kann man da verschiedene Vorwürfe und Ähnliches machen. Und natürlich sind da auch aus der heutigen Sicht auch Fehler gemacht worden. Ja,
ich wollte gar nicht zu Vorwürfen.
Aber Sie wissen, dass der Pathologe weiß immer genau, warum der Patient gestorben ist.
Wie gucken Sie in den Untergrund und wie genau können Sie eigentlich den Untergrund erkennen?
Ja, das ist auch das, was jetzt Architektur von uns unterscheidet.
Ja.
Architektur oder ich sag mal Bauingenieurwesen, Sie können natürlich Winkel messen von ihren Gebäuden. Sie können Winkel planen. Da haben Sie auch einen Fehler in der Winkelmessung von ein paar Zehntel Grad oder Tausendstel Grad, je nachdem, wie genau Sie messen.
Aber ich kann es immerhin sehen.
Wir können unsere Winkel nicht sehen, wenn es die denn gibt. Und mit den Methoden, mit denen wir sie sehen können, können wir sie nicht so exakt vermessen, wie jetzt ein zugänglicher Winkel. Mhm. Das führt dazu, dass die Methoden nicht grundsätzlich anders sind, aber sie haben eine größere Unsicherheit. Ja, die Bandbreite ist größer. Mhm. Damit können viele klassische ingenieurtechnisch denkende Kolleginnen und Kollegen nicht so gut umgehen, sage ich mal. Und deshalb brauchen sie Fachleute, die sich für die Spezielle ausgebildet sind und die eben mit diesem Untergrund arbeiten, denken und ihn konzipieren können. Sie brauchen es gibt verschiedene Fachdisziplinen da auch, wie im Bauwesen auch. Da gibt es ja Rohrleitungsbau, Ingenieurwesen und Architektur und es gibt Betonspezialistinnen und Ähnliches. So ist es im Untergrund auch. Sie haben da Reservoir-Engineering und Geophysik und Bohrtechnik.
Es gibt also gar nicht die eine Disziplin, deren Job es ist, in den Boden zu gucken und zu sagen, was da drin ist?
Nein, also okay. Deshalb ist auch Geothermie ist nicht notwendigerweise Geologie. Geologie ist ein Teil der Geothermie, aber ja. Geothermie ist auch ein Ingenieurfach. Und nur weil es Ingenieurinnen sind, die forschen, heißt es noch lange nicht, dass das deshalb Anwendungsforschung ist. Auch das kann Grundlagenforschung sein. Genauso wie die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung als Aufgabe des GFZ in die Anwendung überführt wird.
Braucht die Geothermie noch Grundlagenforschung?
Im Bereich dieser superkritischen Reservoire auf jeden Fall.
Okay.
Und dann gibt es noch den Bereich der sogenannten petrothermalen Systeme. Habe ich noch gar nicht davon gesprochen.
Petro? Ja. Öl?
Da, wo es hat. Nee, Petros, das Gestein.
Ja, sicher.
Ja.
Petraoleum.
Auch das Petraoleum kommt von Gestein. Und nicht, ja. Das Oleum ist das Öl, ja.
Ist mir dann auch aufgefallen.
Ja, ist ja kein Problem. Und das sind natürlich die Lagerstätten, in denen in größerer Tiefe bei hoher Temperatur nicht ausreichend Durchlässigkeit da ist, um natürlich Wasser zu enthalten in nutzbaren Mengen. Da müssen Sie dann mit technischen Mitteln die Durchlässigkeit herstellen oder Sie müssen über konduktive Verfahren, ähnlich wie bei der oberflächennahen Geothermie, die Energie entziehen.
Ja, also
das
bei
sind die Sonne, beiden. Ne? Ja. Das Potenzial ist übrigens ungefähr 100-fach größer als das oberflächennahe und das hydrothermale geothermische Potenzial in Deutschland.
Jetzt würde ich vermuten, dass es auch 100-mal so aufwendig ist, da ranzukommen.
Ja, nee, 100-mal nicht, es ist aufwendiger.
Ja.
Ja, also, weil es ist ja erstmal tiefer, meistens. Mhm. Und sie müssen dann danach ja noch was tun. Und entweder sie brauchen, also der Unterschied zwischen einem konduktiven Energieübergang und einem konvektiven, also durch transportiertes Wasser. Also Sie kriegen pro Flächeneinheit Bohrung bei dem konduktiven ungefähr nur ein Zehntel bis ein Achtel der Energiemenge raus im Vergleich zu einem konvektiven bei gleicher Temperatur. Das heißt, Sie brauchen dann beim konduktiven mehr Bohrung. Also das wird im Moment auch im Südraum München bei Geretsried demonstriert durch ein kanadisches Unternehmen. Mhm. Und dort hat man jetzt gerade letzte Woche kam eine Pressemeldung, dass die erste Stromeinheit ans Netz gegangen ist. Wir warten jetzt nochmal auf die Daten, damit wir das da bewerten können, was wir wollen. Und also da wäre eben so ein konduktiver Ansatz verfolgt worden. Und dann gibt es eben ein konvektiver, bedeutet, Sie müssen das Gebirge in seiner Durchlässigkeit beeinflussen. Das heißt, Sie müssen es stimulieren, wie wir sagen. Das ist ähnlich wie Fracking.
Ah,
aber ohne den chemischen Anteil. Mhm. Ja, also auch bei der Stimulation, das ist auch keine Wortschwurbelei, sondern der Stimulationsteil hat tatsächlich nicht den Anteil, dass man in die Lagerstätte Fracking-Fluide injizieren muss, um eben Korrosionsinhibitoren, Stellmittel und so weiter, also in einer Öl- und Gaslagerstätte, müssen Sie im Grunde sowas rein initiieren, was der Lagerstätte ähnlich ist.
Aha.
Und das sind natürlich, das ist ein Bauchladen der organischen Chemie. Ja, und das ist eben im Stimulationsfall in der Geothermie zunächst mal nicht der Fall. Da wird ja mit dem Arbeitsmedium, das wir haben, Wasser, wird auch stimuliert. Deshalb ist der Begriff Stimulation von Fracking zu unterscheiden.
Was genau ist diese Stimulation? Was genau passiert da im Untergrund?
Ja, also im Grunde, es gibt natürlich latent vorhandene Hohlräume, die aber geschlossen sind durch den großen Umgebungsdruck und die Spannung im Untergrund. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, künstliche Hohlräume zu erschaffen. Eine Bohrung ist ja letztendlich auch nichts anderes. Ja? Und jetzt können Sie natürlich zum Beispiel im petrothermalen Untergrund gibt es das Gebirge ist überall immer geklüftet und gestört, also mit Trennflächen versehen. Und jetzt können Sie natürlich mit einer Bohrung, durchschneiden Sie ja immer diese Trennflächen. Und da pumpen Sie dann unter erhöhtem Druck Wasser hinein. Und das öffnet dann diese vorhandenen Flächen und sorgt dafür durch eine Art planare Porosität. Mhm. Wir sagen sekundäre Porosität, weil es primär eben nicht da ist. Und diese Porosität können Sie dann unter bestimmten Voraussetzungen eben auch so einrichten mit Methoden des Reservoir-Engineerings, dass Sie das dauerhaft haben und dann können Sie da, und dann, was Sie dann machen, ist im Grunde wieder ein hydrothermaler Ansatz. Mhm. Also dann zirkulieren Sie Wasser und benutzen dieses Trennflächensystem als Wärmeübertrager oder als Wärmeaustauscher. Und Wärmeübertrager war jetzt der fachlich korrekte Begriff. Ich sage aber wieder Wärmetauscher.
Okay.
Und dann haben Sie oben Kraftanlage, das kann dann sehr ähnlich sein. Aber petrothermaler Untergrund, wir haben in Deutschland extrem viel Granit und Gneis. Und damit eignet sich Deutschland besonders stark für solche Technologien. Ja?
Das ist jetzt kontraintuitiv. Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, als würden Sie im Grunde aus einer Tonschicht eine Linse rausspülen und da dann Wasser reinfüllen und das zur Geothermie nutzen.
Also Ton und Geothermie ist immer ein bisschen doof. Okay. Also das ist Tonschichten würden wir nur dann erschließen, wenn wir es müssen, weil es nichts anderes gibt. Auch weil die Wärmeleitfähigkeit von Ton ist einfach spezifisch aufgrund der mineralogischen Zusammensetzung geringer als die von jetzt von einem Sandstein oder von einem Kalkstein oder eben auch von einem Granit.
Aber Granit, also wenn ich bohre jetzt in Granit und spüle da Wasser rein, das macht dem Granit doch nichts.
Da sagt der Granit sich doch. Sie bohren in Granit hinein und der hat dann Klüfte und Störungen und dann pumpen Sie Wasser in das Kluft- und Störungssystem. Das öffnen Sie und das schafft Ihnen ja auch die Reichweite in Hunderten von Metern.
Okay, verstehe. Ich reichere also die Löcher, die im Granit schon vorhanden sind, mit Wasser
an. Das ist der Idealfall, dass Sie vorhandene Störungszonen oder wir sagen sogenannte Hochflusszonen, wo also auch natürlich vielleicht doch tatsächlich ein bisschen Wasser unterwegs ist. Also mit petrothermalen Systemen im momentigen Stand der Technik auch ist es so, dass man im Grunde im impermeablen Untergrund den permeablen Teil aufsucht und den verbessert in seiner Eigenschaft.
Und den findet das Wasser quasi automatisch, weil das will ja überhaupt, das will ja
weiterführen. Wenn Sie jetzt an einer Bohrung eben Wasser abpumpen, dann bildet sich ja ein Gradient auf diese Bohrung zu. Das heißt, das Wasser strömt dann von den anderen Stellen nach. Ja? Das Wasser fließt also auch im tieferen Untergrund, neigt es dazu, von oben nach unten zu fließen.
Sie hatten vor, bestimmt eine Stunde her, gesagt, hier in Potsdam, wir haben dann so Oberflächentemperaturen von 12 Grad. In der Bohrung unten, also unten am Bohrloch, haben wir 15 Grad. Das sind 3 Grad Differenz. Daraus können Sie genug Energie holen, also, um ein Gebäude zu beheizen?
Ja, natürlich. Also natürlich ist, je kälter die Quelltemperatur ist, desto mehr Wärmepumpenenergie brauchen Sie, um Nutzwärme zu erzeugen. Mhm. Weil Sie ja müssen ja zum Beispiel von 0 Grad auf, nehmen wir mal Neubau, perfekte Welt, hoher Dämmstandard, hat eine Vorlauftemperatur, die Heizung von 35 Grad Celsius. Mhm. Also da müssen Sie, haben Sie 35 Grad Temperaturhub, den muss die Wärmepumpe dann schaffen. Wenn Sie jetzt 10 Grad aus dem Untergrund holen, dann haben Sie nur noch 25 Grad. Das heißt, Sie haben dort einen erheblichen Anteil der Spreizung bereits durch die Wärmequelle hinter sich gebracht und brauchen entsprechend weniger Wärmepumpenenergie. Das ist ja, daraus resultiert auch der Vorteil von geothermisch gekoppelten Wärmepumpen im Vergleich zu Luftwärmepumpen, die ja überall jetzt allenthalben kolportiert werden. Die kriegen keinen, ich will jetzt nicht so viel Fachchinesisch reden.
Es fühlt sich an wie ein Turbolader, ne? Es kommt schon ein bisschen Vorgeheiztes rein, dann ist es nicht mehr so schwierig.
Also wenn jetzt ein Luftwärmepumpensystem im Gebäude einen Wirkungsgrad von maximal 2,5, 2,8 erreichen kann, im Neubau unter idealen Voraussetzungen. Ich meine, Sie saugen dann ja die Außenluft an, wenn sie besonders kalt ist im Winter. Ja. Dann kann eine geothermische, auch wieder ideale Voraussetzung, Neubau mit perfekter Haustechnik, kann deutlich über 5 haben, also fast den doppelten Wirkungsgrad. Das heißt, Sie haben natürlich später im Stromverbrauch die Hälfte. Ja, und wenn Sie sich jetzt die Stromkosten überlegen, dann ist es ein Rechenbeispiel, ab wann Geothermie sich nutzt und was die Bohrungen außen kosten dürfen und wie Sie die abschreiben, damit das funktioniert. Und da kann man Ihnen sagen, wenn wir die Fachleute hätten Und wenn die Kundschaft diese Beratung dann auch abfragen würde, dann würden viel mehr geothermische Anlagen gebaut werden, weil einfach die Ökonomie sich dort deutlich verbessert. Mal abgesehen davon ist es auch, wenn Sie wieder so an Einfamilienhaussiedlung denken, alle haben dann da ihren Erdwärmekasten vor der Haustür stehen, ist ja auch nicht jedermanns Sache, nicht? Das ist...
Bräuchte man den überhaupt? Könnte man nicht so eine Siedlung auch zentral versorgen?
Ja, dann würde man eben zum Beispiel oberflächennahen Erdwärmesonnenfeld machen oder jetzt wie hier in Potsdam in der Heinrich-Mann-Allee, EWP. Dort gibt es eine 1500 Meter tiefe Dublette. Da kommt das Wasser mit 46 Grad raus und die versorgt, also da wird noch zugebaut, aber die Heizzentrale ist jetzt gerade im Betrieb seit Oktober. Dort wird für 6900 Einwohner aus der Dublette Energie erzeugt. Und es gibt auch dort einen Wärmepumpenprozess, weil im Moment ist die Potsdamer Fernwärmevorlauftemperatur liegt bei 85 Grad, etwa bei 85 Grad. Und man hebt jetzt auch noch diese 46 Grad auf 85 an, um eben das Netz zu bedienen. Die Perspektive ist natürlich bei konsequentem Umbau, dass die Vorlauftemperatur irgendwann runtergeht. Das heißt also, die erneuerbaren Systeme kriegen natürlich auch durch diesen Zubau, wird die Effizienz auch nochmal erhöht. Und die geothermischen Systeme, auch die Netzsysteme. Es macht also unbedingt viel Sinn, bei, ich sag mal, Quartiersentwicklungen, bei Neubaugebieten eine Geothermiesatzung einzuführen, weil natürlich ein großes geothermisches System hat nur einen Satz an Oberflächen und Verlustleistungen und Schnittstellen. Also ein großes System ist immer effizienter als 20 einzelne. Sie haben bei einem Einfamilienhaus, bleiben wir wieder bei dem Beispiel, so eine klassische 8-Kilowatt-Anlage oder so. Da haben Sie natürlich spezifisch viel mehr Verluste und auch spezifisch höhere Kosten. Sie haben 20 Mal die Genehmigung, Sie haben 20 Mal die Bauüberwachung und. Das ist natürlich bei einem zentralen System besser. Und beim zentralen System, da kommt mehr Geld zusammen, da kann man vielleicht auch tiefer bohren, hat man eine höhere Quelltemperatur, kriegt man ganz andere Effizienzen.
Wie ist denn eigentlich mit Betriebssicherheit? Sind die Dinger, neigen die dazu auszufallen oder so? Nee, oder?
Ich bin ja Sachverständiger für Geothermie. Ich kriege ja sehr, sehr viel mit, auch an, ich sag mal, Pleiten, Pech und Pannen, was so vor deutschen Gerichten anliegt. Und ich kann Ihnen sagen, dass Systemversagen habe ich nicht einen einzigen Fall. Also technisches Gebrechen. Es sind manchmal vielleicht Bemessungsfehler durch eine falsche Planung oder dann hat man eine Geothermieanlage geplant und dann ein ganz anderes Haus gebaut oder so. Sowas passiert schon. Oder wir haben sehr viele Fehler, die es vorher auch gab, eben im Rohrleitungs- und Heizungsbau, die eigentlich gar nicht geothermiespezifisch sind. Aber man kommt dann als Sachverständiger dazu, weil man eben Geothermie stehen hat und ist das eine Geothermieanlage. Aber die Wärmepumpe ist ja nicht geothermiespezifisch. Die wäre ja auch auf andere.
Es muss doch, Herr Sass, irgendeinen Haken geben. Das kann doch nicht sein, dass das perfekt ist.
Der Haken ist die nach wie vor fehlende Akzeptanz.
Das meinte ich. Ich meinte an der Technologie. Also Akzeptanz ist ja nochmal, das ist ja im Wesentlichen ein Kommunikationsproblem.
Ja, davon gehen wir aus. Ich glaube, es gibt viele, viele Gedanken dazu und auch, vielleicht sind auch alle nicht gut und manche auch ein bisschen komisch. Aber der Mensch hat natürlich aufgrund seiner Entwicklung wahrscheinlich schon ein etwas irrationales Verhältnis zum Untergrund. Das, denke ich, spielt eine Rolle. Also Dante siedelt seine Hölle ja auch im Untergrund an. Wir fliegen zwar in 15 Kilometer Höhe, aber wir haben große Schwierigkeiten, 10 Kilometer Tiefe zu begreifen und uns vorzustellen. Ja?
Das ließe sich ja dann vielleicht auch noch tatsächlich durch eine sinnvolle Kommunikationsoffensive oder wie auch immer in den Griff kriegen. Aber was ich meinte ist, gibt es tatsächlich überhaupt keine technischen Haken mehr an der Technologie, Geothermie, Geoenergie?
Also es
gibt... Klar, wenn Sie jetzt 8 Kilometer tief bohren wollen.
Es ist Technik. Technik hat immer Haken. Und jede Technik hat auch technische Probleme. Also das soll man gar nicht sagen. Und es ist natürlich, es gibt Standorte, da ist es absolut sinnvoll, also ich sage jetzt mal wieder wie hier in Potsdam, eben mitteltief zu erschließen und mit einer Wärmepumpe zu arbeiten, obwohl man ursprünglich eigentlich so tief wollte, dass man diesen Wärmepumpenprozess vielleicht nicht haben könnte.
Okay.
Aber die Untergrundbedingungen haben das so nicht hergegeben. Und dann muss man eben vernünftig umplanen. Und das ist sicherlich etwas, was immer wieder falsch gemacht wird. Dann glaube ich, was jetzt größere Geothermieanlagen betrifft, wir haben nicht tatsächlich die Wirtschaft. Ja, die viele Projekte sind auch finanziell schwachbrüstig in der ganzen Entwicklung. Also es gibt so dieses Bürgermeisterprojekt, ist ein planerischer Albtraum eigentlich, weil klassisch ist es so, alles, was man im Untergrund macht, ob sie nach Lithium suchen oder nach Öl und Gas oder nach Erdwärme oder ich weiß nicht nach was auch, seltene Erden, Kupfer, CO2, was immer man im Untergrund erschließen mag, Wasserstoff, ja?
Ja.
Es gibt ein wahnsinnig wichtiges Prinzip, das besteht daraus, wenn das Projekt hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es auch nicht klappen könnte, sollst du nicht viel Geld in die Hand nehmen. Und du sollst dann Geld in die Hand nehmen, wenn du schon eine gewisse Sicherheit hast, dass das Projekt klappen könnte. Und deshalb soll man auf keinen Fall am Anfang so eine eierlegende Wollmilchsaubohrung erzeugen. Also wo den Leuten, auch den Bürgern dann schon versprochen wird, ja, wir machen jetzt da eine Tiefbohrung, damit erkunden wir den Untergrund, dann wissen wir, wie es geht und dann bauen wir die aus und nutzen die. Das ist in der Regel nicht gut, weil wir sehen eben, dass der Bohrpreis sinkt, wenn wir die Lagerstätte kennen, enorm, weil wir viel, viel schneller bohren und Bohrkosten sind Zeit. Eine Bohrung, die lange dauert, ist teuer und eine Bohrung, die schnell geht, ist billig. Egal, wie hoch die Bohrkosten sind und was für aufwendige Technologien sie einsetzen. Wenn sie schnell bohren, ist das immer wirtschaftlich, ja?
Aber wir sind ja jetzt immer noch bei politischen, gesellschaftlichen Fragen. Menschliches Versagen, aber die reine Technologie,
nein.
Ist die ausentwickelt? Also ist die,
nein,
ist die
wir,
so?
Wir,
ist die,
was also, soll ich Ihnen sagen? Ich forsche an Geothermie.
Ja,
dann kann
ja,
ich Ihnen doch nicht sagen, die ist ausentwickelt.
Ja, das ist so eine falsche Frage.
Also wir forschen daran, aber ich kann Ihnen sagen, woran wir forschen. Wenn ich da, ich bin ja kein Politiker, ich will Ihnen ja antworten. Ja? Ja, das tun Politiker ja auch.
Ich komme von meinem Grad der Faszination gerade nicht runter, weil ich das Gefühl habe, dass das eine für meinen Laienverstand perfekte Technologie ist, die wir scheitern halt nur daran, sie anzuwenden, aber wir scheitern nicht an der Technologie.
Ja, das ist, wir arbeiten daran, dass wir einmal die Skalarität der Technik verändern, also dass wir größere Anlagen mit mehr Energieertrag, das ist eine große Forschungsbaustelle. Dann hängt es davon ab, wo der Forschungsbedarf ist, ob sie oberflächennahe haben oder mitteltiefe, tiefe Geothermie, hydrothermale Tiefe, petrothermale Tiefe, ja. Da ist der Forschungsbedarf oder der sogenannte Technologie-Readiness-Level unterschiedlich.
Okay.
Ja? So, und deshalb gibt es durchaus noch viel zu forschen. Aber ich behaupte, es gibt für nahezu jeden Standort in Deutschland eine geothermische Lösung. Für Wärme auf jeden Fall, für Kälte in vielen Fällen und für Wärme und Strom in einigen Bereichen.
Wie machen Sie den Strom eigentlich?
Ja, Stromprozess ist Ihnen ja bekannt. Sie machen Lagerfeuer, machen Kessel drüber, darüber eine Turbine und damit wandeln Sie die thermische Energie erst in kinetische und dann in elektrische.
Aber 46 Grad machen keinen Dampf?
Machen keinen Dampf. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel südlich von Mannheim, nördlich von Karlsruhe in Oberrheingraben gehen, da gibt es gerade dazwischen bei Graben Neudorf eine Bohrung, die hat bei knapp 4000 Meter über 210 Grad Celsius. Und derlei Bohrungen gibt es in Deutschland jetzt schon einige. Übrigens auch im Südraum München gibt es Anlagen, die erzeugen Kraft und Wärme, also Kraft-Wärme-Kopplung. Im Moment ist natürlich die technische Strategie ist so, dass wir sogenannte wärmegeführte Anlagen machen. Das heißt, die Anlagen produzieren dann Wärme, wenn Wärmebedarf da ist. Das ist, wenn die Heizperiode vorbei ist, dann nicht mehr der Fall. Dann gibt es in manchen Netzen Industrieabnehmer, die brauchen Wärme, in manchen eher weniger. Also so, wenn ich so die Wohn- und Schlafstädte südlich von München nehme, da sind die besonders häufig zu treffen, weil das Reservoir wird auch, je weiter sie von München nach Süden auf die Alpen zukommen, immer heißer. Und deshalb ist die Temperatur der geothermischen Anlage in München mit zunehmender Annäherung an die Alpen größer und damit die Effizienz für eine Stromauskopplung besser. So, und das heißt, wir gehen davon aus, so im Alpenvorland hat man so 2300 Heizstunden im Jahr, also mit warmem Wasser. Warm baden und duschen wollen wir ja auch. Wir wollen ja alle Warmduscher sein, denke ich.
Doch, ja.
Ja, ich bin auch da sehr dafür.
Durchaus.
Ja. Und dann im Sommer schalten sie den Betrieb dann um auf Stromerzeugung, ja, und speisen ins Netz ein.
Wir könnten ja theoretisch sogar das wiederum als Energiespeicher benutzen für den nächsten Winter. Aber nee, brauchen sie ja gar nicht, weil das ist ja nicht, das ist ja im Grunde ausfallsicher. Die Wärme bleibt ja, die ist ja immer da im Boden.
Ja, also das,
das ist ja noch. Ja, es wird immer besser. Ja,
man kann, da ist es natürlich so, dass sie dann, wenn sie Heizung brauchen, produzieren sie weniger Strom und irgendwann sind sie dann in vollem Heizbetrieb. Dann fehlt ihnen natürlich der Strom. Ja, in der Phase. Also sie können das System nicht so solitär stehen lassen. Sie brauchen, das ist auch übrigens ein wichtiges Merkmal der Erneuerbaren. Das ist immer ein Netzwerk von verschiedenen Anlagen und Systemen.
Ja. Was ist der Idealzustand eigentlich? Eine geothermische Anlage und auf dem Dach Photovoltaik?
Ja, das kommt eben drauf an, wo sie sind wieder und in welcher Region. Und
die eine Lösung gibt es nicht.
Wir haben auch im norddeutschen Becken, also jetzt nördlich von Berlin, erreichen wir bei etwas über 4 Kilometer auch 150 Grad. Mhm. Auch dort laufen im Moment gerade verschiedene Erschließungen, weil die Lagerstätten sind ja schon nachgewiesen in Teilen. Und im Oberrheingraben haben wir Temperaturen, die auch deutlich über 200 Grad Celsius gehen können in großen Tiefen. So, nun ist es so, Sie haben normalerweise brauchen Sie ein paar hundert Grad für einen Kraftwerksprozess klassischer Art, wenn Sie Kohle verfeuern oder ähnliches. Es gibt aber sogenannte Binärkraftwerke. Da macht man den Strom nicht über Dampf, sondern dadurch, dass man in einem geschlossenen System einen leicht verdampfbaren Stoff, wo der Kondensationspunkt und der Verdampfungspunkt unterschiedliche Temperaturen bei Druckabhängigkeit beschreiben. Das sind sogenannte, der Fachbegriff ist ORC, Organic Rankine Cycle. Und wir können bei heutiger energiewirtschaftlicher Betrachtung, also man kann mit einem Organic Rankine Cycle durchaus auch bei 60 Grad schon Strom erzeugen, nur nicht wirtschaftlich. Aber bei ungefähr 150 Grad ist die Stromerzeugung mit so einem Organic Rankine Cycle stabil wirtschaftlich möglich. Und deshalb ist die tiefe Geothermie per se geeignet, in Deutschland eben auch Strom zu erzeugen. Wir haben nur Strom aufgrund von politischer Diktion ein bisschen aus dem Auge verloren, besonders in der Merkel-Administration und in der Ampel-Administration, weil natürlich damals gewahr wurde, man kümmert sich mit PV und Wind sehr stark um erneuerbaren Strom, aber eigentlich lösen wir damit das Wärmeproblem überhaupt nicht. Und dann da ist die Geothermie hat natürlich in allen Temperaturbereichen in der Wärme unheimlich viel zu bieten. Deshalb gab es da natürlich entsprechende sinnvolle Förderaktivitäten der Wärme, aber uns war immer das Stromthema ein bisschen vergessen worden dabei. Ja? Also es wird unserer Meinung nach eben auch in Zukunft, also zumindest in den geothermisch höffigen Regionen.
Höffig?
Höffig, ja, bergmännischer Begriff.
Für?
Ich habe die Hoffnung, fündig zu werden.
Ach so, auch?
Dann bin ich höffig.
Ah ja.
Ja, und fündig heißt, ich finde Erdwärme in gewinnbarem Zustand.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es die Erdwärme in gewinnbarem Zustand praktisch überall und es ist nur eine Frage des Aufwands, den man treibt, sie zu erschließen.
Sie müssen zum Beispiel, wenn Sie in den Oberrheingraben gehen, ja, das ist ja ein verhinderter Atlantik, so plattentektonisch gesehen. Das hat mal angefangen, war ganz vielversprechend. Also so, wenn Sie im Schwarzwald stehen, dann wäre die Pfalz heute in Amerika, wenn das geklappt hätte sozusagen, ja. Vergessen wir es besser.
Die Vorstellung sehr lustig gerade,
ja. Ja, oder eben auch das Erftmassiv und sowas. Also da begann eben so ein Rifting, da hat sich die Kruste sehr stark ausgedünnt. Also die feste Erdkruste ist so 40 Kilometer dick ungefähr. Darunter beginnt dann die Asthenosphäre, da ist der duktile Bereich. Da ist es ungemütlich.
Der welche Bereich?
Duktil? Also wo das Gebirge sich so in einer verformt, ohne zu brechen.
Okay.
Da haben sie auch keine Seismizität mehr, weil Seismizität haben sie nur, wenn etwas zerbricht.
Okay.
Wenn etwas knackt und knallt.
Und da wird es aber nur geknetet?
Ja, nee, Sie können ja mal ein Stück warmes Wachs nehmen und das ein bisschen kneten, da werden Sie schwerlich ein Erdbeben erzeugen. Aber wenn Sie eine Kerze schnell genug brechen kalt, dann gibt es doch ein Erdbeben.
Ja, stimmt.
Und das ist dasselbe Material, nur andere Bedingungen. Ja. Also, was wollte ich eigentlich sagen?
Der Oberrheingraben, ich habe gesagt, im Grunde ist es überall verfügbar, es hängt nur ab vom Aufwand, den man treibt.
Ja, und am Oberrheingraben haben Sie eben 20, 25 Kilometer Krustendicke in den Zentralbereichen und dann sind die darunter sind sie natürlich bei überkritischen Temperaturen, das heißt der geothermische Gradient, also die Zunahme der Temperatur der natürlichen mit der Tiefe, kann im Oberrheingraben deutlich über 6 Grad pro 100 Meter sein. Ja, oder eben 60 Grad pro Kilometer. Und wenn Sie dann 3 mal 60 nehmen, na, dann sind Sie theoretisch bei 180 Grad. Und das ist zum Beispiel zwischen Mannheim und Karlsruhe in größeren Arealen durchaus der Bereich.
Und 3 Kilometer bohren können Sie ja.
Das ist eher eine lockere Übung. Ja, also das ist ein Routinegeschäft, ja. Und Sie brauchen nur Geld, ja, das ist ganz klar. Aber wenn Sie einen Tank füllen am Auto, brauchen Sie auch Geld, ja.
Aber es ist ja auch wieder so ein Abstraktionsproblem. Die eine große Investition heute fühlt sich halt immer schmerzhafter an, als würde ich das gleiche Geld über 10 Jahre verteilt jedes Jahr ausgeben.
Ich habe das mal verfolgt. So. Also allein die Preisschwankungen an der Zapfsäule, wenn Sie so ein SUV fahren, den Sie mit 80 Liter Vergaserkraftstoff füllen müssen, also reden wir von ungefähr 140 bis 160 Euro. Allein die Preisschwankungen decken schon, umklammern schon die gesamten Wärmekosten, die Sie haben, normalerweise in der Wohnung. Ja, wenn Sie da jetzt so 30.000, 40.000 Kilometer pro Jahr ansetzen. Und das machen wir also völlig enthemmt. Und weil muss ja sein, ich muss ja weiterfahren. Aber bei der Wärme, da meinen wir immer, da kommt noch was anderes. Da kam jemand herein gerade. So, das heißt, Sie bohren im Oberrheingraben im 3-4 Kilometer tief, um interessante Temperaturen zu erreichen, sehr interessante. Und wenn Sie dann aber in den Schwarzwald gehen oder in den Odenwald, da ist dann auf geringer Entfernung, also ich weiß jetzt nicht, ob man die Geografie hier so kennt, also wenn Sie in Karlsruhe sind, dann gehen Sie in den nördlichen Schwarzwald rein, wenn Sie nach Osten gehen und dann kommen Sie so nach Freudenstadt und Weilerstadt und so weiter. Und da haben Sie Krustendicken schon von 45 und 50 Kilometer. Da ist der Gradient natürlich deutlich geringer. Da müssen Sie eben entsprechend tiefer bohren für die Temperaturen. Und da ist auf der Bohrtechnik, also so Bohren über 5,5, 6, 7 Kilometer sind keine Routine mehr. Da kommen wir in vielen Bereichen an materialtechnische Grenzbereiche. Da ist nochmal Luft nach oben, was die Bohrtechnik betrifft.
Okay, kein Strom im Schwarzwald, aber Wärme können wir ja trotzdem
Strom
holen.
Strom hat ja den Vorteil, lernen wir ja gerade, ja. Können wir ja mit Offshore-Wind durchs ganze Land transportieren. Jetzt haben wir das Stromnetz dann schon. Also in meiner geothermischen Welt fließt irgendwann der Strom von Süden nach Norden, ja, durch die Netze. Ja, das ist durchaus denkbar, ja. Also und der Oberrheingraben ist eben so ein ich sag mal geothermisches Stromgunstgebiet in unserer Wahrnehmung, dann der südlichste Alpenannäherungsbereich, wir nennen das Gebiet da zwischen baden-württembergischen und im bayerischen Allgäu, geologisch heißt es die Molasse. Diese Molasse ist also im Grunde der ganze Gesteinsschrott, der bei Auffaltung der Alpen nach vorne geschmissen wurde, nach Norden, und sich da in der Randsenke der Alpen abgelagert hat. Und deshalb heißt das Molasse. Und in der südliche, also südlich der Linie, südlich der Schwäbischen Alb, München, auf die Alpen zu, haben wir eben so im Bereich Unterhachingen, Holzkirchen, Tegernsee, Starnberger See, dazwischen haben wir so einen Streifen, wo wir auch Strom erzeugen können. Also zu den Bedingungen, die ich Ihnen eben genannt habe. Wir können auch Strom aus 60% erzeugen. Können wir, nur zahlen können wir es nicht.
Mhm. Ja? In welchen Größenordnungen können wir Strom produzieren? Also gibt es irgendwie Vergleichsmöglichkeiten? Also mit 7 Bohrungen können wir ein Kohlekraftwerk ersetzen oder irgendwie sowas? Gibt es da
natürlich. Also muss man jetzt sehen. Also ein Kohlekraftwerk ist natürlich eine sehr, sehr große Einheit. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, wir haben so bei den größeren Atomkraftwerken, die wir so hatten, die lagen, glaube ich, so bei 500 bis 1000 Megawatt elektrischer Leistung. Und eine geothermische Anlage, die wärmegeführt ist, die koppelt vielleicht, wenn Sie eine vernünftige Feldesentwicklung haben, also nicht gleich die erste Dublette schon als Maßstab rannehmen. Ja, das ist eine wirtschaftliche Frage auch. Dann haben wir vielleicht so 10 Megawatt elektrische Leistung. Die laufen aber in Grundlast, also 7.000, 8.000 Stunden, und Sie kaufen keinen Rohstoff. Ja.
Und es ist kein anschlagsrelevantes Ziel mehr. Weil das ist ja
durch die Kleinheit ist es jedenfalls kein primäres Anschlagsziel oder auch Drohnenziel oder was immer man sich da vorstellen mag. Und es wird natürlich, es wird natürlich keine erfolgreiche Kriegsführung geben können ohne Energieversorgung.
Hat das irgendjemand schon mal in Gänze versucht zu berechnen? Was würde es uns kosten, den Zustand herzustellen, den Sie am Anfang der Sendung gesagt haben, dass wir unseren gesamten Wärmebedarf geothermisch...
Interessante Frage. Ich glaube, jetzt so ad hoc unter heutigen Bedingungen gibt es das jetzt meiner Kenntnis nach nicht. Okay. Das müssten wir auch mal zusammentragen. Das ist eine interessante Anregung. Wie sagt man neudeutsch? Das nehme ich mal mit.
Das nehme ich mal mit. Das hatte ich noch nicht auf der Bingo-Karte.
Oder nein, man muss es korrekter sagen. Genau, das nehme ich mal mit.
Wie gut kennen Sie denn eigentlich die Lagerstätten? Wie gut kennen Sie den Untergrund? Haben die Geologen schon genug Daten erzeugt, dass sie im Grunde ein Modell von ganz Deutschland erzeugen können und sagen können, da lohnt sich da nicht?
Wir haben numerische Untergrundmodelle von ganz Deutschland. Wenn Sie also ins Internet gehen und dort www.geotis.de eingeben, dann kommen Sie auf das vom LIAG, vormals Leibniz-Institut für angewandte Geophysik in Hannover, betriebenen geothermischen Informationssystem Deutschlands. Mhm. Da ist eine Synopsis der Untergrunddaten, Untergrundvorstellung mit Blick auf Geothermie ganz deutschlandweit abrufbar. Da können Sie relativ gut sehen, was man kann und was man weiß und nicht weiß. Und aus diesem Geotis wird für Fachleute dann auch sehr schnell deutlich, wo man, sagen wir mal, für eine erste
Erkundungs...
Also wenn Sie so in die Ingenieurplanung gehen, wir unterscheiden da verschiedene Leistungsphasen. Aha. Ja, die HOAI, die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Und die Leistungsphase 1 wäre eben die Grundlagenermittlung. Mhm. Also so, wo man sagt, brauchen wir denn Dach? Ja?
Ich habe keine Strangsanierung.
Ja, wir wollen ein Haus bauen, brauchen wir ein Dach? Ja. Muss ein Badezimmer sein? Ja. Sollen es vielleicht 5 sein oder so? Das macht man in dieser Leistungsphase und dafür ist das Geotis sehr, sehr gut, um da sozusagen die ersten Gespräche zu haben und eine grundsätzliche Idee. Wir wissen natürlich in unterschiedlichen Regionen Deutschlands dramatisch unterschiedlich viel. Also dort, wo wir Erdöl-, Erdgaslagerstätten hatten oder auch andere Lagerstätten, wissen wir sehr, sehr viel. Mhm. Weil wir haben in Deutschland in den 60er und 70er Jahren mehrere Millionen Meter im Jahr gebohrt. Das können wir heute gar nicht mehr. Der Fracking-Diskussion sei Dank.
Wie? Erstens, so viel haben wir gebohrt. Zweitens, wieso können wir das nicht mehr?
Wir können das nicht mehr, weil wir haben es in einer toxischen Fracking-Diskussion in dieser Gesellschaft geschafft, die deutsche Bohrindustrie nahezu abzuwickeln.
Ach komm.
Ja, und die Leistungsfähigkeiten, die wir in den Öl- und Gasboomzeiten in Deutschland hatten, auch in Mitteleuropa, da sind wir weit davon weg. Und auch heute ist es so, wir sind gegen Fracking auf unserem Terrain. Ich rede jetzt nicht von Geothermie, ja. Aber wir kaufen LNG-Fracking-Gas aus den USA.
Externalisierung.
Blasphemischer geht es ja gar nicht. Ja. Also das entspricht auch nicht unserer Arbeitsrichtung. Wir gehen schon davon aus, dass Deutschland versuchen sollte, einen großmöglichen Anteil des eigenen Rohstoffbedarfs auch auf eigener Scholle zu gewinnen. Mhm. Und gut, also wie auch immer, wir haben uns dann eine politische Fracking-Diskussion geleistet, die in weiten Strecken wirklich völlig, meiner Meinung nach, inhaltlich wirklich entgleist ist. Es ist auch ein großes Ärgernis, weil es hat nämlich auch dort jetzt, das war ja, ist quasi vorpandemisch, das hat uns da auch in der Geothermie sehr stark zurückgeworfen, weil die Geothermie hatte große Schwierigkeiten, sich aus diesem Sog der Fracking-Diskussion herauszuhalten. Und das hat dazu geführt, dass wir, also es ist in Deutschland ja auch schon vorher gefrackt worden und ich will jetzt auch die Fracking-Diskussion nicht wieder anfangen. Also,
aber es ist ganz interessant, es ist auch wieder so ein abstraktes Ding. Niemand weiß so genau, was das eigentlich ist, wie es genau funktioniert.
Aber wir sind mal dagegen, genau.
Aber wir sind mal, es ist genauso wie Gentechnik, alles, was man nicht sehen kann. Strahlung, auch so ein Klassiker.
Was sagten Sie noch? Ne? Sie sind Jahrgang 67, ne?
69.
69. Ich bin Jahrgang 64. Wir sind diejenigen, die Funktionsträger von Bürgerinitiativen sind, dann tendenziell. Das machen vor allem Männer gehobenen Alters mit etwas gehobener Bildung.
Die Boomer wieder.
ja, wir arbeiten am GFZ sehr, sehr stark dran, dass wir eine aufgeladene, ich will jetzt gar nicht zu sehr polemisieren, eine, sag mal, Bauchdiskussion auf Faktenbasis stellen.
Versachlichen.
Niemand ist hier ich bin auch nicht der Auffassung, dass eine Fracking-Operation ökologisch perfekt ist. Ich bin der Auffassung, wir hätten diese Fracking-Diskussion gar nicht führen müssen, hätten wir konsequent in Geothermie investiert. Weil wir dann von schon ein Stück weit unabhängiger wären von diesen Fracking-Gasen.
Ja.
Ja, und das, aber wie gesagt, das ist also komplett in die falsche Richtung gegangen und das ist auch ein, ja, da ist die Politik ist sehr, sehr stark auf Folklore und Populismus eingestiegen.
Und wie in so ziemlich jedem Thema habe ich.
Ja. Ich meine, wir können heute wieder über Fracking reden. Das hätte ich jetzt, denselben Podcast hätten wir in dieser Art und Weise vor 4, 5 Jahren nicht so gemacht. Es gibt so, da gibt es wirklich im öffentlichen Raum. Also da ist man ist ja auch in der Wissenschaft sofort in einer Kiste drin.
Ja, ja, und es gab dann ja auch diese Videos aus den USA mit dem brennenden Wasser aus der Wasserleitung.
Da ist mittlerweile bekannt, dass das gefaked ist. Ja.
Ach komm, echt?
Ja, das Video ist gefälscht. Also nicht mal dort ist es tatsächlich so. Dort wird so flach im Untergrund gefreckt im Pennsylvania Shale, dass es tatsächlich Wechselwirkung mit der Oberfläche gibt. Aber das war in Deutschland, in Mitteleuropa nie in Rede. Ja, ja, wir haben gar nicht die Lagerstätten, die diesen Fehler überhaupt in der Form zuließen. Aber das konkrete brennende Wasserhahn-Video ist eine Fälschung.
Und
aber das will heute niemand mehr wissen.
In meiner Wahrnehmung war es genau dieses Video, das diese ganze Diskussion zum Kippen gebracht hat.
Ja.
Genau. Eventuell habe ich doch noch einen Haken bei der Geothermie gefunden.
Ja,
Sie haben eben gesagt, zu viel Energie. Kann man zu viel Energie haben? Also wie kann zu viel Energie aus dem Boden kommen?
Ja gut, also es ist natürlich so, ich habe das ja bewusst gesagt, nur 1% der Erdmasse ist kälter als 100 Grad.
Ja.
Man kann das ja auch anders sehen. Das heißt, wir speichern unter dieser dünnen Kruste, auf der wir leben, enorme thermische Energiemengen. Wenn wir jetzt ein Erderwärmungsproblem haben, das sich ja vor allen Dingen dadurch äußert, dass wir durch die fehlende durch eine zu starke atmosphärische Reflexion eben zu viel Wärmestrahlung im Planeten letztendlich behalten und damit die Temperatur erhöhen, dann sollten wir natürlich darauf achten, dass wir mit der Wärme aus dem Untergrund haushalten. Ja, wir würden natürlich...
Okay, auf globalem Maßstab sozusagen.
Ja, also man würde natürlich jetzt wieder sehr philosophisch, man würde natürlich, wenn man nicht gleichzeitig auch die CO2-Produktion, Freisetzung reduziert, dann und sie, sagen wir mal, aus diesem Untergrundschatz ständig Wärme beitragen. Sie heizen Häuser und wo bleibt die Wärme?
In der Atmosphäre.
Ja, weil das Haus kühlt sich dann irgendwann ab, wenn sie die Heizung abschalten und dann führen sie ja nicht wieder zurück. Also deshalb ist schon ein geothermisches System, das heizt und kühlt, ist auch vom Balanceansatz wichtig. Übrigens ist es auch viel angenehmer, in so einem Haus zu wohnen. Und das wissen Sie in Berlin besonders, wenn Sie dann mal die 42 Grad haben und wenn Sie da eine Erdwärmekühlung haben, die Ihnen Ihre Raumtemperatur auf 25 Grad nur reduzieren würde. Ich sage Ihnen, die Lebensqualität wäre gigantisch. Ja?
Also doch kein Haken.
Nee, natürlich nicht. Also war ein netter Versuch, aber... Nein, es ist schon so, das ist die Gesamtenergiebilanz. Wenn man Geothermie in den Kontext Klimafolgenkampf einsetzt, dann muss man auch die Geothermie insgesamt beurteilen, auch mit allen wissenschaftlichen Aspekten. Und wir können nicht Erdwärme aus dem Untergrund entnehmen und in unkontrollierten Mengen freisetzen sozusagen in die Atmosphäre.
Oh, das machen wir doch eigentlich auch, wenn wir Öl verbrennen.
Ja, das machen wir auch, wenn wir Öl verbrennen. Mit Öl machen wir es doppelt. Wir setzen, also über einen Auspuff, über einen heißen Motor, setzen wir natürlich auch die Energie in unsere Umwelt frei und wir erzeugen natürlich noch das Treibhausgas. Das natürlich die Abstrahlung dieser Wärmemenge in die Weiten des Weltalls verhindert, bremst.
Wie?
Behindert. So.
Wie bekommen wir, was wahrscheinlich jetzt die Gretchenfrage ist, wie bekommen wir dieses ja fast schon triviale Wissen um die Vorzüge der Geothermie? Wie bekommen wir das in die Bevölkerung? Das ist ja kein Hexenwerk, was Sie hier beschreiben. Letztendlich sind wir ja immer noch da, was ich am Anfang gesagt habe in meiner naiven Vorstellung. Sie tun kaltes Wasser dahin, wo es warm ist und holen es warm wieder zurück und dann machen wir daraus
irgendwas. Ja, genau. Und dann im Sommer laden Sie das sogar wieder auf, wenn Sie kühlen.
Ja.
Ja, dann führen Sie das warme Wasser zurück. Ja.
Was genau ist unser Kommunikationsproblem, frage ich mich gerade.
Ja, also ein Kommunikationsproblem sehe ich sicherlich in der Fracking-Diskussion.
Ja.
Dann ist natürlich auch in unserer Wahrnehmung als Gesellschaft ist ein Riss im Haus anscheinend wesentlich schlimmer als
ein Riss in der Zukunft.
Ein abgebranntes Haus.
Ja.
Ja, weil, und ich glaube, meine Hypothese ist ja, beim abgebrannten Haus zahlt die Versicherung. Okay, dann ist vielleicht jemand gestorben, aber das betrifft mich persönlich ja nicht, sondern immer nur die anderen. Und ein abgebranntes Haus, da ist der Versicherungsfall relativ klar.
Ja.
Beim Riss im Haus, das war ja das, was ich Ihnen am Anfang sagte, gibt es immer wieder anscheinend Projekte, die die Haftung des Projektes für einen möglichen, und ich sage Ihnen nochmal, sehr unwahrscheinlichen Schaden.
Ich wollte gerade sagen, das passiert ja praktisch.
Ja, genau. Aber der ist natürlich nicht auszuschließen. Ja, ich weiß ja nicht, wie Sie heute, Sie steigen ja auch nachher in die S-Bahn.
Ich bin tatsächlich mit einem Mietauto hier. Ja,
noch das schlimmer,
ist, genau,
das ist ja viel gefährlicher.
Die Gefahr, dass ich jemanden umbringe.
Ich wollte gerade sagen, auch die S-Bahn kann einen Unfall haben. Ja, aber das ist natürlich so. Und ich glaube, dass wir da einfach die Bevölkerung, die Geothermieindustrie muss die tatsächlich Betroffenen im Falle eines Schadens auch abholen. Es kann nicht sein, dass diejenigen Personen, Institutionen, juristischen Personen, die Immobilien besitzen, das Gefühl haben, das ist ja teilweise auch objektiv gar nicht richtig, aber das Gefühl haben, dass sie mit möglichen Schäden alleingelassen werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, jetzt komme ich nochmal zurück zu Staufen. Ich habe, als ich in Staufen gearbeitet habe, ich habe da sehr viel und sehr früh gearbeitet. Dann habe ich gedacht, ach, es wäre doch eigentlich eine schöne Sache, wenn wir diesen Staufenfall, wenn der Fall nun mal da ist, wenn wir den beobachten. Ich habe mir also gedacht, ich mache einmal im Jahr mit den Studierenden eine Exkursion nach Staufen. Ich lasse die aufströmen und dann machen wir Rissestatistik manuell. So, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil es hat sich dann rausgestellt, entweder die Leute hatten genug von Rissediskussionen und wollten nicht, oder sie kriegen auf jeden Fall die Risse gezeigt, wo es besonders schlimm ist, was jetzt natürlich einem statistisch objektivierten Ansatz nicht hilft, dient. Oder sie bekommen es dahin, wo gerade geputzt ist, wo es gerade ordentlich ist, wo man die Leute halt gerade ins Haus lassen konnte. Das heißt, es hat innen überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben das dann nach 2 Jahren wieder völlig aufgegeben. Und außen konnte man das nicht machen, weil in Staufen wurde ständig auch an den Fassaden dann gearbeitet und die Schäden beseitigt. Also
ist das der größte Schaden, der durch Geothermie bisher so entstanden ist? Weil daraus ließe sich dann ja auch einiges
ableiten. Staufen ist der größte Vermögensschaden, der durch Geothermie in Deutschland entstanden ist.
Aber das ließe sich ja relativ simpel, sage ich mal, ordnungsrechtlich lösen. Wir diskutieren bei Hochwasserschäden nach der Flut im Ahrtal ging es ja wieder los. Wir diskutieren eine Pflichtversicherung. Also
ja, es hat auch an anderen Orten schon Geothermieschäden gegeben, aber das haben die Versicherungen auch bezahlt. Und in Staufen werden die Schäden ja auch bezahlt.
Dann ist das Alleinlassen gar kein finanzielles Alleinlassen, sondern eher ein...
Ja, das ist ein Kommunikationsproblem, glaube ich. Ja. Also, und sicherlich ist es in Staufen, ich meine, das ist jetzt auch fast 20 Jahre her, also sicherlich sind da auch damals auch noch, ja, natürlich ist die Technik da noch neuer gewesen und da ist natürlich auch mehr falsch gemacht worden. Das muss man einfach so sehen, aber... Es ist doch so, wir bauen im Moment, also wir wollen gerne im Odenwald ein Forschungsbergwerk bauen, Geolab. Und ich bin ja auch Professor an der TU Darmstadt und ich habe da eine starke Beziehung hin und auch einen meiner Wohnsitze im Odenwald. Ich stehe doch nicht morgens auf und überlege mir, was kann ich heute Schlimmes anstellen. Ja, ich finde auch der Bürgerbewegten, dieses, wie man uns entgegentritt, finde ich sehr bemerkenswert, muss ich wirklich sagen. Und da kann ich auch verstehen, dass einige da sehr, sehr wütend werden. Also das muss ich wirklich sagen. Weil das ist gar nicht so leicht auszuhalten. Ja. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft da falsch ist. Ich glaube, wir gucken im Moment tatsächlich ein bisschen nach den falschen Prioritäten. Wir kümmern uns, also wie soll ich das so sagen, das Schiff sinkt und wir kümmern uns um die Schornsteinfarbe. Ja.
Ingo Sass, vielen Dank.
Sehr gerne, Herr Klein. War mir ein Vergnügen.